Rückblende, der Filmklassiker-Podcast. Heute James Bond im Geheimdienst Ihrer Majestät.
Herzlich willkommen zur Rückblende, eine neue Staffel. Und so viel kann ich schon mal vorausschicken. Wir starten mit einem meiner All-Time-Favorites. Was sagst du, Marius?
Ja, das kann ich auch schon mal wegnehmen. War ja auch so einer der Titel, wo wir damals angefangen haben mit dem Podcast, wo wir uns eigentlich einig waren, der muss früher oder später besprochen werden. Insofern freue ich mich natürlich ganz besonders heute auf diese Aufnahme und bin gespannt, was wir da so zusammentragen.
Ja, absolut. Und wir haben Drehorte besucht, in Produktionsunterlagen reingeschaut, Sekundärliteratur gewälzt und dann kann es jetzt auch wirklich losgehen. Und wie immer starten wir mit einer kurzen Inhaltsangabe von dir.
Jo, auch in dieser Staffel bleiben wir insofern beim bewährten Konzept. Worum geht's in dem einzigen James-Bond-Film mit George Lazenby? Während James Bond, eben gespielt von eben jenem George Lazenby, schon länger vergeblich Ernst Stavro Blofeld, das ist in diesem Film Telly Savalas, hinterherjagt, ändert ein Vorfall sein Leben nachhaltig. Eines Abends bewahrt er nämlich die lebensmüde Tracy, gespielt von Diana Rigg, vor dem Selbstmord. Rasch verliebt er sich in die junge Frau, deren Vater der Mafia-Boss Draco ist. Dieser Draco bringt Bond schließlich auf eine neue Spur im Fall Blofeld. Denn Blofeld soll sich auf dem Areal Piz Gloria in den Schweizer Alpen eine Forschungseinrichtung eingerichtet haben. Als Heraldiker Sir Hilary Bray getarnt, der Auskunft über Blofelds vermeintliche Adelsabstammung geben soll, verschafft sich Bond Zugang zum Piz Gloria.
Genau, und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir hier einen Bond besprechen. Man muss etwas weiter in unserer Folgenliste zurückscrollen, dann findet man die Goldfinger-Folge. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir einen Bond besprochen hatten und haben in dem Zuge natürlich auch ein bisschen über die Entstehung des Genres generell gesprochen und ja, auch der Filmreihe im Speziellen. Und dann haben wir ein zweites Mal über Bond gesprochen bei Der Spion, der mich liebte. Das war ja schon die Moore-Ära und dann auch ja in den 70er Jahren, wo man ja so ein bisschen ja vor einer Weiche stand und man sich so fragen konnte, geht's da so in die Richtung etwas düsterer Hyperrealismus, weil ja zu dieser Zeit auch sowas wie Dirty Harry aufkam. Da kann man schon mal sagen, das werden wir in dieser Staffel auch haben, nämlich als nächstes. Aber nein, mit Roger Moore ist man ja eher, hat man ja eher nochmal die Humorschiene etwas mehr bedient. Und dann haben wir auch schon besprochen, Der Hauch des Todes, Timothy Dalton. Das war so die Zeit, wo ja das große Action-Zeitalter aufkam und es auch für Bond ordentlich Konkurrenz gab. Und hier 1969 im Geheimdienst Ihrer Majestät, das Ganze ist noch sehr geprägt von der Goldfinger-Formel. Ne? Also das war ja der große Durchbruch in der Reihe. Aber durchaus mit ja, interessanten, kleineren Veränderungen beim vorherigen Film. Man lebt nur zweimal, kann man vielleicht sagen. Das war so der vorläufige Höhepunkt dieses Space-Race-Einflusses. Ne? Also Weltraumtechnik ordentlich zu sehen. So diese Gadgets, Technik-Superlative, die ist hier wieder etwas reduziert. Man hat auch nicht so ein typisches Ken-Adams-Set. Der war hier nur in einer sehr frühen Entwicklungsphase beteiligt. Sid Kane ist hier derjenige, der zuständig ist fürs Production Design. Und man findet auch so diesen Zeitgeist 68er ganz gut wieder. Ne? Also man sieht es natürlich in der Mode, uns begegnen hier Miniröcke und Flower Power Muster. Dann gibt es auch ja, so eine Hypnose-Sequenz, die sehr psychedelisch daherkommt, finde ich, erinnert schon so ein bisschen auch an so einen Film wie Gefahr Diabolik, wo wir ja so dieses psychedelische Design auch schon angesprochen hatten. Und ich finde auch in dieser Therapiegemeinschaft, also es gibt ja da diese ja angeblichen Patientinnen, die da irgendwie auf dieser Bergfestung wegen der Allergieforschung sein sollen. Und in Wirklichkeit sind sie aber Todesengel infiziert mit dem sogenannten Virus Omega und sie sollen dann also Unfruchtbarkeit bei Pflanzen und Tieren über die Welt bringen. Und ich finde auch, die haben so einen, manchmal so einen gewissen Kommunen- oder Hippie-Einschlag. Also Zeitgeist findet sich hier ordentlich wieder, ne?
Ja, absolut. Hast du auch wunderbar auf den Punkt gebracht. Ist auch mal jedes Mal, wenn ich einen Film sehe, sind das auch mal so die Assoziationen, die mir dann aufkommen. Und wie zu dem Zeitpunkt noch standardmäßig, muss man ja sagen, beruht der Film auf einer Vorlage von Ian Fleming. Die war von 1963, also muss man auch dazu sagen, zu einem Zeitpunkt, als die Filmreihe schon angelaufen war. Und ich habe die Romane so vor einigen Jahren alle mal nach und nach gelesen und muss auch sagen, der Film hält sich sehr, sehr eng an der Romanhandlung und damals hatte ich auch so den Eindruck, dass er mir so ziemlich am besten auch tatsächlich gefallen hat. Insofern vielleicht auch schon so eine gewisses Foreshadowing, dass dann auch der Film besonders gelungen sein könnte.
Ja, ich glaube, es waren auch einige Personen aus der Crew derselben Meinung, wo sie im Prinzip die Romane gesichtet haben dann. Es ist das 11. Buch der Reihe und insofern gehört die Handlung eigentlich zwischen Feuerball und Man lebt nur zweimal. Es wird auch manchmal gesprochen von der Blofeld-Trilogie. In den Filmen tauchte Blofeld ja sogar noch öfter auf. Ja, und im Geheimdienst Ihrer Majestät sollte dann ja auch nach Feuerball eigentlich gedreht werden mit Sean Connery. Beziehungsweise da ist es das erste Mal so richtig konkret geworden. Ein erstes Treatment von Richard Maybaum gab es sogar schon ja in der Zeit vor der Goldfinger-Premiere. Hatte man vielleicht schon mal kurz überlegt, kann das auch da schon der nächste Film sein? Aber auch der Plan, das nach Feuerball zu drehen, der wurde dann einfach wieder fallen gelassen. Es gab dann weitere Drehbuchentwürfe nach Feuerball, eine zweite, dritte, vierte Fassung dann bis in die heiße Pre-Production-Phase hinein. Und das vielleicht auch so ein ganz interessanter Punkt, das ist nämlich so ein bisschen fehlgeleitete Legendenbildung, dass ja häufiger mal so zu lesen ist, ja, bei Im Geheimdienst Ihrer Majestät hätte man so einen neuen Ansatz versucht, nach Sean Connery jetzt so ein bisschen softeren Bond zu etablieren, weil der sich ja im Laufe des Films verliebt. Das ist aber sowohl im Roman meines Wissens als auch in den früheren Drehbuchfassungen auf jeden Fall schon so angelegt gewesen. Es hätte also Sean Connery auch genauso getroffen. Die Initiative lag eben schon bei Ian Fleming, ne?
Oder ja, Ian Fleming. Ja, absolut. Und manchmal meine ich, liest man auch schon mal, dass man dann denkt, okay, da war jetzt auch der Lazenby bei dem Film genau richtig, weil Sean Connery hätte das wahrscheinlich gar nicht so hinbekommen. Das mag man, glaube ich, auch in Zweifel ziehen, weil Sean Connery ja so ein grandioser Schauspieler war. Also ich glaube, dem hätte man ohne weiteres auch zutrauen können, so mal eine etwas andere Facette von James Bond in so einem Film zu präsentieren. Ja, aber Sean Connery stand ja, wie die meisten Hörer sicherlich wissen, dann zu Beginn der Produktion nicht mehr zur Verfügung. Er hatte ja nach Man lebt nur zweimal vorläufig sich von James Bond abgewendet, sodass man eben nach einem neuen Kandidaten suchen musste. Und Regisseur Peter Hunt hat dann mal später gesagt, man habe um die 100 Kandidaten getestet. Lässt sich natürlich heute nicht mehr nachprüfen. Und dann finde ich auch immer ganz interessant, liest man ja auch mal die verschiedensten Angaben, aber dass zu den Kandidaten auch Roger Moore und Timothy Dalton gezählt haben sollen. Bei Roger Moore kaufe ich sofort, der war ja, glaube ich, auch schon bei Dr. Nova im Gespräch, war ja auch als Simon Templer bekannt. Bei Timothy Dalton muss ich mal ein bisschen stutzen, weil der damals ja wirklich Anfang 20 war. Aber man liest das so oft, habe ich mich auch mal gefragt, ob das vielleicht irgendjemand mal falsch kommuniziert hat, dass dann immer abgeschrieben wurde, weil ich mir denke, mit Anfang 20 soll der da wirklich schon ein Kandidat gewesen sein?
Das wird natürlich dann oft erwähnt, weil das eben später geworden ist, aber er war vielleicht hier jetzt nicht auf der Shortlist, sondern vielleicht mal irgendwo in der Longlist drin, das kann ja auch sein. Ja, ne?
Möglicherweise war es auch so, genau. Weil jedenfalls hätte ich mir ihn mit Anfang 20 oder generell einen Schauspieler von Anfang an 20 dann doch schwer in der Bond-Rolle vorstellen können. Aber gut, Lazenby, muss man dazu sagen, war jetzt auch nicht so der Kandidat, der sich unmittelbar aufdrängte, denn das weiß vielleicht auch der eine oder andere, er war ja seinerzeit erst ein Model und eben noch überhaupt gar kein Schauspieler, also auch komplett kurios, könnte man sich jetzt, glaube ich, heute gar nicht vorstellen. Jetzt ist ja immer noch unklar, wer jetzt die Nachfolge von Daniel Craig wird. Und wenn man da jetzt jemanden präsentieren würde, der bis dato nur Model war und nur Schauspielerfahrung, das wäre, glaube ich, schwer
absolut, ja,
umzusetzen heutzutage. Und was sich auch schwer umsetzen ließe, war, was Lazenby angeblich dann den Produzenten erzählt hat. Nämlich, er hat wohl gegenüber Harry Saltzman gesagt, dass er ja in diversen Ländern schon gedreht habe. Und das waren dann eben so Länder, wo er glaubte, dass man das dann eben nicht nachprüfen könnte. Das wäre in heutigen Zeiten des Internets auch schwierig, wenn man da sagt, ich habe dann in den und den Ländern ganz viele Filme gedreht, ne? Ein Blick bei IMDb und man ist entlarvt. Aber gut, damals ging das eben noch und Peter Hunt ist da wohl angeblich auch so ein bisschen mit eingestiegen. Lazenby hatte ihm gegenüber nämlich gestanden, dass er in Wahrheit gar kein Schauspieler ist, und Hunt war irgendwie doch vom ersten Moment überzeugt, dass man aus Lazenby was machen könne, und dann hat er wohl zu ihm gesagt, stick to your story and I make you the next James Bond. Also bleib bei deiner Geschichte, dann mache ich aus dir den nächsten James Bond. Ja, und vom Aussehen her hat er auf jeden Fall überzeugt, und auch wegen seines Auftretens und der Art, wie er sich bewegte. Also das waren scheinbar wichtige Kriterien. Und was wohl auch angeblich einen Ausschlag, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Ausschlag gegeben haben soll, war dann so eine Testaufnahme, die Lazenby absolviert hat, in deren Rahmen er seinem Gegenüber die Nase blutig geschlagen hat. Also er hatte das dann auch noch nicht so drauf mit dem, dass man eben dann das Gegenüber bei so Aufnahmen doch lieber leicht verfehlt. Hatten wir ja bei Bruce Lee zuletzt auch das Thema, der die Stuntman auch so ein bisschen drangsaliert hat. Und hier ist es dann eben wirklich, hat es zu einer blutigen Nase geführt, und das soll angeblich eine von vielen Anekdoten die Produzenten dann überzeugt haben.
Ja, ich habe den Eindruck, zu diesem Film gibt es so besonders viele kursierende Anekdötchen, die man aber alle mit so der Einschränkung angeblich nur nennen kann und die auch alle nicht nachprüfbar sind. Also dann heißt es hier und da mal, Lazenby habe gezielt den Ausstatter und den Friseur von Sean Connery besucht, um seine Chancen zu erhöhen. Dann war mal zu lesen, die Sekretärinnen im Produktionsbüro sollen ihm nachgesehen haben, und das hätte den Verantwortlichen so einen Hinweis oder hätte ihnen Sicherheit gegeben und auch zu der Entscheidung geführt, haben ihn zu besetzen. Dann gibt es die Anekdote, dass der Cubby, der Produzent Cubby Broccoli, seine Füße auf dem Tisch gehabt haben soll, als sie sich kennenlernten, und er sagte, dann setzen sie sich, und Lazenby habe das dann nicht getan, hätte darauf bestanden, dass er erst seine Füße vom Tisch nimmt, bevor er sich setzt, und das hätte dann irgendwie ihm Respekt verschafft, also all solche Dinge.
Ich hatte vor ein paar Tagen nochmal in das Making-of reingeschaut, was immer auf den DVDs und Blu-rays beiliegt, und ich meine, wäre gesagt worden, dass der Harry Saltzman derjenige war mit den Füßen auf dem Tisch, wo George Lazenby gegenüber sich das doch verbeten hatte.
Du hast recht, es war der andere des Duos, Harry Saltzman. Aber so oder so, ob es so war oder das irgendwie ein Anekdötchen ist, auch an der Stelle weiß man es wieder nicht genau, ne?
Genau, und es hätte ja auch durchaus sein können, dass das mal so und mal so vorgetragen wurde, kann man ja auch nicht ausschließen. Wie gesagt, man liest ja das eine oder das andere in diesen Zusammenhängen. Von Anekdoten, beziehungsweise fällt eigentlich immer noch in die Kategorie Anekdote im weiteren Sinne, aber das war auch immer mal wieder zu hören, dass Lazenby eben während der Dreharbeiten sie eine andere Allüre gezeigt, dann hat er auch später gesagt, er war damals eigentlich noch nicht so weit, war zu jung, ihm ist der Erfolg ein bisschen zu Kopf gestiegen, ne? Und so erklärt sich vielleicht dann auch die folgende Begebenheit. Damals hat man wohl, um so ein bisschen auch die Stimmung hochzuhalten oder wieder zu heben, je nachdem, da hat wohl so eine Party veranstaltet und alle wussten Bescheid, auch inklusive George Lazenby, und am Abend kamen dann auch alle außer George Lazenby zunächst. Der kam dann einige Zeit später dazu, und als er dann reinkam, hat die alle gesagt, ja, wo bist du denn gewesen, warum bist du nicht früher gekommen? Und dann meinte er, ja, mich hat ja keiner eingeladen. Und dann haben die gesagt, ja, wussten doch alle, hingen doch überall auch Aushänge. Und meinte, ja, aber ich bin doch der Star, ihr müsst mich doch irgendwie nochmal ganz persönlich einladen und irgendwie hofieren, so gefühlt. Und das hat dann die Produzenten wohl auch so ein bisschen sprachlos gemacht und haben sich gedacht, okay, den müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen bearbeiten.
Ja, Also da gibt es schon viele Stimmen und Indizien, dass er ja zu dieser Zeit wohl durchaus ein bisschen empfindlich war und da auch häufiger mal ein Streit entstanden ist. Natürlich, wenn sowas sowieso da ist, dann wird es natürlich noch zusätzlich aufgebauscht. Also gibt sicherlich auch einige Sachen, die vielleicht dann so ein bisschen auch Legende geworden sind. Also was man häufiger mal liest, dass Diana Rigg vor der Presse mal so aus Spaß gesagt hat, Mensch, George, gleich haben wir eine Kussszene, ich habe extra Knoblauch gegessen, das ist dann irgendwie ein eine riesige Geschichte in der Presse draus gemacht worden. Aber ja, die ein oder andere Allüre scheint er gehabt zu haben und aus heutiger Sicht dann sympathisch, dass er das also in späteren Jahren ja durchaus selbst reflektiert auch so gesehen hat.
Ja, absolut. Stichwort Diana Rigg, da ist vielleicht noch ganz interessant, dass diese auch nicht die erste war, die man für die Tracy so im Kopf hatte, produktionsseitig, sondern man hat erst über zwei Französinnen nachgedacht, nämlich Brigitte Bardot und Catherine Deneuve. Bei Brigitte Bardot war dann das Problem, dass sie dann in dem Moment, wo man sich mit ihr beschäftigte, gerade den Western Schalako drehte, an der Seite von eben Sean Connery, und da man ja dem Connery dann damals noch so übel genommen hatte, dass er da die Bond-Reihe verlassen hat, hat gesagt, nee, also wenn die jetzt gerade mit Connery dreht, dann können wir die auf keinen Fall jetzt für den kommenden Bond-Film als Bond-Girl wählen, das geht nicht, absolutes No-Go. Und Catherine Deneuve hat von selber abgelehnt, ja, und dann fiel eben die Wahl schlussendlich auf Diana Rigg. Das können wir auch schon mal vielleicht vorweg sagen, war sicherlich auch nicht die schlechteste Wahl. Ja, dann kommen wir mal zu den Schauplätzen, und das ist ja bei dem Film, finde ich, auch ein Riesenthema. Also die Schauplätze, also ist bei Bond immer ein großes Thema, aber ich finde, hier nehmen die Schauplätze gefühlt nochmal einen größeren Raum ein als ohnehin schon bei Bond. Und da können wir auch ein bisschen was zu sagen. Vielleicht auch nicht so ganz so spektakulär, aber das ist mir aufgefallen bei dieser Sichtung, weil ich vor nicht allzu langer Zeit dort war. Man sieht auch kurze Shots aus Bern, ja, der Hauptstadt der Schweiz. Da gibt es so eine ja nur wenige Sekunden dauernde Fahrt über die Lüneck-Brücke, wo Bond, Tracy und Draco im Auto fahren. Und da sieht man kurz diesen Bärenpark, der ganz, ganz charakteristisch in Bern ist. Genau, dann natürlich auch den Bond-Fans sicherlich noch erinnerlicher, Lauterbrunnen, das ist da, wo James Bond am Bahnhof ankommt, wenn er dann zum Piz Gloria reist, und dann wesentlich später im Film die kurze Sequenz, wo Bond nach dem Wiedersehen mit Tracy, als sie sich an dieser Eisbahn dann wieder treffen, dann auf der Flucht telefonieren will in der Telefonzelle. Das ist mehr so ein typisches Schweizer Dorf, und das ist eben auch Lauterbrunnen. Und ich glaube, das kommt ja dann auch nochmal danach im Film, dieses Stockerrennen, ne?
Ja, wahnsinnig aufwendig, Parcours extra für den Film dort aufgebaut, auch mit der Expertise des Rennfahrers Erich Glawitzer, der auch im Übrigen bei den 24 Stunden von Le Mans dabei war, also nicht beim Rennen, da war er vielleicht auch dabei, das weiß ich jetzt nicht, aber auch bei dem Film mit Steve McQueen, also durchaus das ein oder andere Mal auch beim Film unterwegs gewesen.
Ja, interessant. Hatte ich bisher die Info noch nicht gehabt. Und wenn wir dann so Richtung Piz Gloria uns bewegen, so langsam, ist ein weiterer Drehort der Ort Birk. Das ist eine Skistation und ist gewissermaßen die letzte Zwischenstation vor Schildhorn Piz Gloria auch heute.
Ja, das sieht man auch im Film ganz gut, ne? Da gibt es nämlich einen schönen Shot durch die Glastür und dann sieht man den Gipfel da schon, wenn die Schauspieler die Seilbahn betreten.
Genau, und ganz zentraler Drehort ist natürlich Schildhorn Piz Gloria. Und da ist auch so die Hintergrundgeschichte ganz interessant. Also dieses Areal war schon vorher geplant. Also es ist jetzt nicht extra für die Bond-Filme geplant und gebaut worden. Aber es war eben so im Bau begriffen. Aber es gab dann wohl Investitionsschwierigkeiten und es lag so ein bisschen brach. Und dann sind eben die Bond-Produzenten darauf aufmerksam geworden und haben gesagt, Leute, wir helfen, dass das Projekt sozusagen zu Ende gebaut werden kann mit finanzieller Unterstützung, möchten dann aber ganz gerne auch auf dieses Projekt dann auch Einfluss nehmen. Und das hat sich dann insbesondere an dem Bau eines Helikopterlandeplatzes, den man ja auch im Film dann sieht, gezeigt. Der war nämlich ursprünglich gar nicht geplant. Und im Gegenzug, weil das Ganze ja auch dann für dieses Areal ja auch bis heute, kommen wir jetzt auch gleich noch ein bisschen näher zu, gute Publicity und Einnahmen bringt, ist ja auch ganz bemerkenswert, finde ich, dass dieser Name Piz Gloria auch dann erhalten blieb, was ja erstmal ein fiktiver Name eigentlich ist, ne? Aber der ist sozusagen auch für den realen Ort beibehalten worden dann später. Und da im Piz Gloria, muss man sagen, sieht man ja, sind ja relativ viele Szenen in diesem sogenannten Alpensaal gedreht worden, wo man ja auch, wenn man so drauf achtet, finde ich immer wunderbar dieses Hintergrundpanorama irgendwie sieht. Da sieht man auch ganz klar, ist die im Studio gedreht worden, sondern die sitzen da eben wirklich in diesem Restaurant. Und das ist auch heute noch als Restaurant genutzt, so ein Drehrestaurant. Und diese Drehfunktion kann man auch kurz sehen, wenn man drauf achtet im Film. Da gibt es so eine ganz kurze Aufnahme oder Sequenz, wo so ein Dinner aufgebaut wird im Hintergrund, wenn Bond so mit den Mädels da Smalltalk haltet. Da sieht man auch, wie sich das dreht. Und dieser charakteristische Zaun, der da auch im Film zu sehen ist, wo Diana Rigg sich auch in dem Finale mit einem der Handlanger dann ja so eine relativ wilde Schlägerei liefert, der ist zum Beispiel auch noch erhalten.
Ja, ich habe eh den Eindruck, man hat vergleichsweise stark auf diese Aufnahmen am Originaldrehort gesetzt, ne? Also Flure, wo man das Bergpanorama im Hintergrund sieht, das hätte man jetzt so nur mit Umständen, vielleicht durch eine Projektion im Studio machen können. Also ein paar Originalaufnahmen hat man in der Regel bei sowas immer beigemischt, aber hier ist es doch unglaublich viel. Nur eine Unterkellerung gibt es da, glaube ich, nicht, aber da kannst du noch mal mehr erzählen. Also im Film sieht es ja so aus, als gäbe es im Bergmassiv mehrere Untergeschosse. Ich vermute mal, das ist nicht der Fall. Ich war nie da, aber du ja schon.
Genau, ich bin vor wenigen Monaten da gewesen und würde das bestätigen wollen. Also das Piz Gloria, das hat schon mehrere Etagen, aber so ein großer Bereich, dass es so eine riesen Unterkellerung ist mit diesen Laboren, das dürfte dort nicht vorhanden sein. Deswegen, das ist dann wohl im Studio gedreht worden. Also ja genau, bin da im Rahmen einer Schweizreise mal hingefahren. Muss sagen, auch ein absoluter Ausflugstipp, nicht nur für Bond-Fans, aber natürlich insbesondere auch für Bond-Fans, weil schon irgendwie die Anreise ist dann, muss man sagen, schon so ein kleines Abenteuer. Also man kann dann mit dem Zug bis zu diesem Bahnhof Lauterbrunnen fahren, wie James Bond, nur anders als James Bond wird man da eben nicht von der Kutsche abgeholt und dann anschließend mit dem Helikopter zum Piz Gloria gefahren, sondern für Otto Normalverbraucher gestaltet sich die Anreise etwas anders. Und da bin ich schon vorher so ein bisschen drüber gestutzt, auf der Homepage lesen, dass man ab dem Bahnhof Lauterbrunnen mit einem Postauto zur Luftseilbahnstation Stechelberg gefahren würde. Da dachte ich so, okay, sitzt man dann da irgendwo so auf der Rückbank zwischen so ein paar Postsendungen oder so. Aber nein, es ist ein ganz gewöhnlicher Bus, der einfach nur von der Schweizer Post betrieben wird und der aus für deutsche unerfindlichen Gründen dann Postauto heißt. Aber genau, keine Sorge, ist ein ganz normaler Bus. Was man vielleicht dazu sagen muss, je nachdem, wann ihr auch die Aufnahme hört, da finden gegenwärtig relativ große Umbauarbeiten an, was die Seilbahn anbetrifft. Das gibt's jetzt in nächster Zeit immer mal wieder Ausfälle. Ich hatte dann Glück, weil das dann irgendwie erst eine Woche später wieder zu war. Aber da sollte man, bevor man da sowas plant, aktuell immer mal so ein bisschen die Homepage im Auge haben. Naja, dann fährt man sozusagen in erster Instanz erstmal 1000 Meter hoch in den Ort Mürren. Das ist auch wohl ein beliebter touristischer Ort. Und da haben auch damals tatsächlich während der Dreharbeiten dann Cast und Crew gelebt. Und da gibt's dann noch eine ganz interessante oder ganz nette Anekdote auch wieder zu Diana Rigg, die ja damals vor allem als Emma Peel, kommen wir auch später noch zu, mit Schirm Charmelone bekannt war. Und dann ist sie damals in das Hotel, wo sie eigentlich übernachten wollte, reingekommen und an die Rezeption. Und da hat sie dann wohl so die Geschäftsführerin oder was es dann war, direkt empfangen mit den Worten: "Oh, Emma Peel, herzlich willkommen." Und da hat sie dann wohl direkt auf dem Kehrt, auf dem Absatz Kehrt gemacht und hat sich dann in ein anderes Hotel ist ein anderes Hotel gezogen. Also das hat man ja immer vorher schon mal gehört, dass sie da nicht so ganz mit begeistert war mit diesem Hype um diese Rolle Emma Peel. Hat ja auch dann einigermaßen zeitnah aufgehört und das ist dann wieder so ein Beispiel, dass ihr das wohl nicht so gut gepasst hat. Naja, dann fährt man im nächsten Abschnitt dann eben an diese Station Bürg, eben zu diesem letzten Punkt, wo man dann schon Schildhorn im Blick hat. Und da gibt es dann heute noch so einen Thrill Walk, nennt er sich. Also da gibt's, also Skibetrieb ist auch nach wie vor, aber man kann sozusagen außen um das Bergmassiv so herumwandern, was natürlich dann auch bei gutem Wetter eine wahnsinnige Aussicht bietet. Und an dem Tag war es dann insofern kurios, und dann dachte ich auch schon wieder, oh, das ist jetzt hier Murphy's Law, da fährst du einmal hier zum Schilthorn Piz Gloria. Und dann hörte man auf dem Weg nach Birk eben, wie einer der Seilbahnbetreiber sagte, ja, also nach Schilthorn geht's jetzt nicht weiter, weil die haben da irgendwie gerade technische Probleme. Und da dachte ich so, schwierig. Und dann hörte und sah auch erstmal nichts. Da gab es auch keine Bildschirme und nichts, wo irgendwie stand, wann die nächste Abfahrt dann jetzt stattfindet. Und irgendwie auch keine Mitarbeiter und nichts. Wo ich dann auch kurzer Zeit dachte, oh je, ob du das Schilthorn heute nochmal erreichst. Aber so nach einer Dreiviertelstunde ging es dann zum Glück irgendwann doch weiter. Aber klar, in so einer Gegend und in der Natur muss man natürlich immer mal damit rechnen, dass es da zu Verzögerungen oder gegebenenfalls sogar zu Ausfällen kommt. Auch wenn man sich es natürlich nicht wünscht. Naja, dann auf dem Piz Gloria angekommen, gibt's natürlich einiges zu entdecken. Die Terrasse, wo diese Curling-Szenen gedreht wurden, die sind immer noch begehbar. Also die Terrasse ist begehbar. Auch hier hat man beim richtigen Wetter natürlich eine fantastische Aussicht, muss man sagen. Dann gibt's einen Souvenirshop, wo ich dann auch positiv überrascht war, wie viele so filmspezifische Souvenirs es tatsächlich gibt. Also nicht nur irgendwie Kappen, wo dann Schilthorn Piz Gloria draufsteht, sondern diverse Sachen wirklich, wo mit Kino, Plakatmotiv, Jutebeutel, Blechschilder etc. pp. Also da war ich echt, wie gesagt, positiv überrascht. Und dann gibt es da eben vor allem noch die sogenannte Spy World. Das ist so ein Museum, was vor etwa 10 Jahren eröffnet wurde. Und was sich gerade für Fans auch absolut lohnt. Also da geht man schon in den Eingangsbereich so rein und dann werden da die Titelcredits auf so einer Leinwand projiziert mit der Titelmelodie. Dann geht man um die Ecke und dann ist da so ein Vorhang, wo die Gunbarrel-Sequenz so auch drauf projiziert wird. Also wird da schon so richtig in die Stimmung gebracht. Dann gibt's auch so einen Raum, wo der Louis Armstrong-Song dann läuft mit entsprechend untermaltem Filmmaterial. Gibt dann Videos, wo Bewohner, Hotelangestellte von damals noch so ein paar nette Anekdoten erzählen, so ein Hubschrauber und ein Bob-Modell gibt's, also da kann man sich ruhig mal eine Stunde rumtreiben und dann sozusagen als absolutes Highlight kann man quasi auch noch im Restaurant, was auch nach wie vor betrieben wird, essen und da gibt's dann entweder einen Brunch à la carte oder man bucht sozusagen mit dem Ticket der Hin- und Rückfahrt und dem Museum quasi so ein James-Bond-Menü hinzu. Muss man generell sagen, wie alles in der Schweiz, ist das alles natürlich kein günstiges Vergnügen, aber wenn man das schon macht, dann ist dieser Aufpreis für dieses Bond-Menü echt überschaubar und dafür kriegt man echt eine Menge. Also man kriegt dann zum einen Essen mit entsprechend 007-Branding, kann sich auch noch ein Martini oder ein Boulanger-Champagner gönnen und vor allem, wenn man Glück hat und auf diesem Außenbereich und im Außenring sitzt, wo ich tatsächlich das Glück hatte, im Herbst war da nicht viel los, dann dreht sich das natürlich auch und man hat da wirklich dieses absolut wahnsinnige Panorama und sitzt dann da mit seinem Martini und James Bond essen und ist einfach eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Deswegen, wenn man, wie gesagt, da ist, dann ruhig noch sich dieses James Bond Menü gönnen und toller Ausflug und schon so eine Art Kindheit und Jugendtraum in Erfüllung gegangen.
Ja, vielen Dank für den Bericht. Ich denke, das Motiv im Film ist ja auch schon wirklich spektakulär und dann kann man es dazu auch noch besuchen. Insofern sicherlich auch gut und richtig, dass wir ein bisschen näher auf die Locations hier eingehen. Aber katapultieren wir uns mal zurück in die konkrete Produktionsvorbereitung hier. Da war es nämlich der deutsche Produktionsleiter Hubert Fröhlich, der diesen Drehort denn gefunden hatte. Der bekam von E.ON, der Produktionsfirma, den Auftrag, ja, freistehende Bergstationen mit Seilbahnen abzuklappern. Was vielleicht noch interessant ist, dass der Hubert Fröhlich auch als Produktionsleiter zum Beispiel für die Jerry Cotton Filmreihe tätig war. Wie immer, man findet irgendwelche Verbindungen immer. Er war aber auch bei großen Hollywood-Produktionen schon aktiv, nämlich zum Beispiel Gesprengte Ketten. Also immer dann, wenn so eine internationale Produktion vielleicht hier so nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz verlagert wurde. Da hat er dann also auch als Produktionsleiter bzw. Location Manager vor Ort fungiert. Und so hat er eben auch diesen Drehort gefunden. Und ja, die Dreharbeiten an diesem Ort, den du da eben aus heutiger Sicht beschrieben hast, die waren natürlich ja trotz aller vorbereitenden Maßnahmen äußerst umständlich. Das ganze Material, was man für die Dreharbeiten brauchte, das hat man mit der Seilbahn hochbringen müssen. Manches wurde vielleicht auch geflogen, aber ja, längst nicht alles, vor allem die schweren Sachen. Also ein Stromgenerator brauchte man oben, der musste dann unten erst auseinandergebaut und oben wieder zusammengebaut werden. Beleuchtungsmaterial und Körbe voll all dem anderen Equipment, Büromaterial, Requisiten, was man da so braucht. Und dann ist natürlich auch das Wetter da oben durchaus das eine oder andere Mal so, dass es einen Strich durch die Rechnung oder besser gesagt durch den Drehplan macht. Und ja, die Skiaufnahmen, über die werden wir später noch sprechen, die waren natürlich auch zeitraubend, alleine deswegen schon, weil nach jedem Take musst du ja erstmal den ganzen Stab wieder nach oben bringen. Du kannst ja nicht von unten nach oben fahren. Und da waren also 4 bis 7 Helikopter mehr oder weniger im Dauereinsatz. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Also Budget 7 Millionen US-Dollar, das sind so ja, inflationsbereinigt vielleicht so um die 40 Millionen. Einnahmen 82 Millionen Dollar, das dürften inflationsbereinigt so etwas über 500 Millionen Dollar sein. In Deutschland um die 3 Millionen Kinobesucher, das ist dann eher auf den hinteren Rängen, aber immer noch meckern auf hohem Niveau. Eigentlich mal wieder ein gutes Geschäft, aber man hat dann trotzdem gesagt, hinter den Erwartungen geblieben, weil die angrenzenden Filme davor, dahinter nämlich erfolgreicher waren. Ne?
Genau, ist eben wie so häufig dann immer relativ, ne? Wenn dann die vorangegangenen Filme dann noch erfolgreicher waren, dann misst man das natürlich auch ein Stück weit an denen und da konnte der Film nicht ganz mithalten. Für den Film verantwortlich war, und der Name ist ja auch schon gefallen, Peter Hunt. Der war ja im Bond-Universum schon kein Unbekannter mehr, ne? War schon Cutter zuvor in der Reihe und er wollte, und auch das ist ja schon angeklungen, hier so einen etwas realistischeren Touch wieder reinbringen. Dies bedeutete eben die schon angesprochene enge Orientierung an die Romanvorlage, weil er sagte als Begründung, es war im Grunde alles da. Ne? Der Roman hat im Grunde schon alles geliefert, das musste man nicht mehr mit irgendwelchen Special Effects oder tollen Gadgets irgendwie aufpimpen. Das war schon so, wie es war, im Grunde wunderbar. Und ja, deswegen hatte man eben deutlich weniger aufwendige Sets und Gadgets als zuletzt.
Ja, und du hast gerade schon gesagt, er war ja vorher schon Teil der 007-Familie als Cutter, bekam dann den Regiestuhl angeboten, was die Produzenten rückblickend mit lachendem und weinendem Auge sahen, weil sie einerseits mit seiner Arbeit hier bei diesem Film sehr zufrieden waren, künstlerisch. Aber sie sagten auch, naja, wir haben unseren besten Cutter verloren und ja, demjenigen, dem du dann einmal den Regiestuhl angeboten hast, den kannst du dann schlecht wieder als Cutter einsetzen, weil die natürlich daraus auch ihren Anspruch ableiten, dann weitere Regieaufträge anzunehmen. Bei Bond kam es ja dann nicht mehr dazu. Es gab ja dann den, ja, Relaunch sozusagen mit Sean Connery und im Zuge dessen kam dann auch Guy Hamilton als Regisseur zurück. Vielleicht hat das so ein bisschen ja weiteres verhindert. Natürlich ist im Geheimdienst Ihrer Majestät damals auch noch nicht so abgefeiert worden, wie es ja heute in großen Teilen der Zuschauerschaft ja der Fall ist. Also das werden wir sicherlich abschließend noch mal thematisieren. Aber aus heutiger Sicht sind es ja nicht wenige, die auch sagen, das ist einer der allerbesten Filme der Reihe. Er hat wohl noch mal ein Angebot zu einem Bond-Film bekommen. Das war aber Sag niemals nie. Und ja, so wie er es zumindest berichtet, hat er das Angebot aber aus Loyalität zu Eon Productions abgelehnt. Ja, da wir eben so viel zu den Locations besprochen haben, vielleicht zu seiner sonstigen Karriere nur ein paar kurze Worte. Wie gesagt, in der Bond-Reihe wurde er nicht mehr berücksichtigt, aber er kam noch trotzdem mehrmals mit Roger Moore zusammen, zum Beispiel in einer Episode von Die Zwei. Also er hat erstmal im Fernsehen weitergemacht, das war 1971. Dann hatte er aber auch den Film Gold gemacht. Da war dann wiederum John Glenn auch aus dem 007-Universum dabei. Sid Kane hat die Ausstattung bei diesem Film gemacht. Maurice Binder die Titelanimation. Also da ist er doch noch vielen wieder begegnet. Ja, von der Story her, die Moore-Figur da so verantwortlich für eine Goldmine. Dann gibt es einen Komplott rund um das Management. Das führt zu einer Katastrophe in dieser Goldmine. Und das, ja, die wird dann geflutet. Also das sind wiederum so sehr aufwendige Aufnahmen. Da war also Peter Hunt schon jemand, der da wohl Spaß dran hatte. Ist ein Film, der ist auch gut fotografiert, aber so ein bisschen unentschlossen. Ich habe mal reingeguckt, weiß nicht so recht, ist das ein Thriller, ein Drama, ein Katastrophenfilm? Bisschen von allem. Kleineres Budget, 2 Millionen US-Dollar. War aber nicht so richtig erfolgreich. Also MGM hatte eine Option, den ins Kino zu bringen, hat sich dann schon zurückgezogen. Dann kam das nur an einen kleineren Verleih. Lief wohl in Großbritannien zumindest ganz gut, aber ja, hat dann so heute auch keine besondere Prominenz mehr. Prominent aber derjenige, der die Musik gemacht hat, das war Elmer Bernstein. Also auch da durchaus nochmal ein großer Name. Dann kam 1976 noch Brüll den Teufel an. Der spielt auch, wie der eben genannte Film, in Südafrika. Da sieht man also Roger Moore zeitweise mit einer Pickelhaube neben ihm. Also Moore wieder dabei. Dann ist noch Lee Marvin dabei, Reinhard Koldehoff als kaiserlicher Kommandant, also auch deutsche Darsteller. Ansonsten Horst Jansson, wieder ein etwas größeres Budget, 10 Millionen US-Dollar, wiederum recht aufwendiger Film, weil da auch so Erste Weltkriegsszenen dabei sind, Marineschiff zu sehen. John Glenn wieder mit dabei in Sachen Second Unit Regie und hier haben wir dann ein starkes Gefälle zwischen Kinokasse, da war es nämlich ein Erfolg, und recht schlechten Kritiken. Ja, apropos Kritik, das gab es auch für den Drehort, also dafür, dass man an den südafrikanischen Schauplätzen diese beiden Filme herstellte. Das war nämlich damals noch kontrovers wegen des herrschenden Apartheidsregimes. Beide Filme entstanden nach Romanvorlagen von Wilbur Smith. Was hat Peter Hunt dann noch gemacht? Er hat mit Charles Bronson zusammengearbeitet. Der hat ja in den 80er Jahren einen Film nach den anderen gemacht. Da war er verantwortlich für Ein Mann wird zur Bestie und Der Mordanschlag. Das war dann schon ein Film von der Serie von Filmen, die Charles Bronson bei Canon Films gemacht haben. Auch da haben wir ja schon mal, ja, nicht über den Film direkt, aber am Rande drüber gesprochen. Und dann muss man sagen, ging es in der Entwicklung von Peter Hunt als Regisseur doch zunehmend weiter in so eine B-Movie-Richtung. Er übernahm dann auch mal wieder einen Auftrag als Second Unit Director in dem Film Agenten sterben zweimal. Das klingt auch sehr nach Bond, ist aber ein Film aus dem Jahr 1983 mit Michael Caine. Wohlgemerkt kein Harry Palmer-Film, sondern ein anderer Agentenfilm, allerdings von Bond-Regisseur Terence Young. Ja, und Hunt hatte da, wie gesagt, die Second-Unit-Regie dann. Am Ende, was kann man sagen? Er hat einen doch maßgeblichen Beitrag zur Bond-Reihe beigetragen mit dem Film, den wir hier heute besprechen. Seine Regieleistung steht außer Frage und als Cutter ja auch schon, weil er ja eben seit Dr. No auch schon dabei war und da auch immer wieder gelobt wird für seine durchaus innovative Schnitttechnik, die er da hatte.
Ja, definitiv hat er damit, glaube ich, den Actionfilm auch so ein bisschen voranbringen können. Danke für den Überblick über das Wirken von Peter Hunt. Dann kommen wir mal jetzt zu dem, der im vorliegenden Film einmalig in die Rolle des James Bond geschlüpft ist, nämlich George Lazenby. Ja, da liest man heute häufig, beziehungsweise er sagt es, glaube ich, auch regelmäßig, dass er rückblickend gesprochen wahrscheinlich falsch beraten wurde, ne, weil es ja nach dem Film dann wohl dazu kam, dass er den Rat bekommen hat oder ihm gesagt wurde, ja komm, Bond, die Zeit ist vorbei, Easy Rider ist der Film von 1969, guck mal, dass du da einen Absprung findest, Bond will keiner mehr sehen, und dem hat er ja gewissermaßen Folge geleistet und hat keinen weiteren James Bond Film gedreht, und man muss sagen, er hat es vielleicht auch ein bisschen provoziert, indem er da zur Premiere seiner Zeit mit Bart und langen Haaren erschienen ist. Ne?
Ja, da kam es wohl zu größeren Streitigkeiten. Ne? Also der Verleih hat ihm die eigentlich geplante Promotion-Tour durch die USA abgesagt. Er hat die dann trotzdem gemacht, aber aus eigener Tasche bezahlt, weil er davon auch ja hoffte, dann persönlich zu profitieren, also auch eine wilde Geschichte.
Genau, fand ich, habe ich auch jetzt wieder gelesen, fand ich auch wieder total witzig, dass er dann sozusagen auf eigene Faust da irgendwie losgezogen ist. Hört man auch selten. Ja, genau, was man auch mal wieder liest, und das ist auch wieder die Frage, was ist jetzt eigentlich die wahre Seite? Man wird es wahrscheinlich auch nicht mehr hundertprozentig aufklären können. Also man liest oft, dass ihm schon während der Dreharbeiten ein Vertrag über mehrere Filme vorgelegt worden sein soll, wo er aber dann immer wieder die Produzenten hingehalten hat und letztendlich den sogar ausgeschlagen haben soll. Andere, gerade glaube ich so aus Richtung United Artists, haben gesagt, nee, der ist ja auch nicht gut gelaufen, der Film, wir haben ihn dann gefeuert sozusagen. Und da habe ich mir jetzt so gedacht, man weiß es ja auch nicht, ich meine, Verträge sind ja auch dann oft nur so viel wert, wie das Papier, auf dem er geschrieben worden ist. Also selbst wenn er vielleicht während der Dreharbeiten schon einen Vertrag unterzeichnet hätte, ist ja nicht gesagt, dass man nicht vielleicht dann doch im Nachhinein gesagt hätte, okay, der Film ist jetzt doch nicht so gelaufen, wie wir es wollen, zahlen wir den doch mal aus und holen uns doch einen neuen oder fragen doch nochmal Sean Connery. Also ob es dann tatsächlich zu weiteren Filmen gekommen wäre, wenn er sich schon frühzeitig für Bond entschieden hätte, das weiß man ja heutzutage auch nicht mehr. Was man weiß, ist, dass er vor Bond in Werbespots aufgetreten ist.
Genau, das hattest du schon erwähnt. Es war, glaube ich, ein Schokoladenriegel, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Und du hast es ja auch schon angedeutet, also so richtig besondere Folgeaufträge gab es dann für ihn auch nicht. Es waren durchaus kleinere Filme, obwohl er ja sogar hier für den Film als bester Nachwuchsdarsteller nominiert wurde, beim Golden Globe immerhin. Also das hat man auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber ja, so richtig große Sachen folgten eigentlich nicht. Der Regisseur, der den Werbespot gemacht hatte, der hat ihn 1971 nochmal für einen Spielfilm besetzt. Das war Hollywood-Veteran Cy Enfield, eher so sein Spätwerk, $300.000 Budget, bisschen kurios entstanden und gerade so abgedreht, also der Titel Universal Soldier, wohlgemerkt, also nicht dieser Emmerich-Film, den es später gab, sondern ein nicht so prominenter Film, der auch in Deutschland gar nicht erschienen ist. Und ja, wie so viele Darsteller, bei denen es vielleicht in Hollywood, also ich sage jetzt Hollywood, obwohl ja Bond auch eine europäische Produktion ist, aber eine sehr internationale. Es gab dann wirklich nochmal so den Wechsel eher in den kleineren europäischen Filmen. Da hat er zum Beispiel 1972, also schon mit etwas Abstand, den Film The Child. Die Stadt wird zum Albtraum gemacht. Das ist ein italienischer Giallo mit Anita Strindberg, die zumindest im Giallo ja durchaus ein Begriff ist. Da ist auch Adolfo Celi dabei, der ja bei Feuerball auch bei Bond spielte, aber ansonsten auch öfter mal so im Bereich Eurocrime auftritt. Ja, und dann gab es den Wechsel nach Fernost, also 1974 Stoner, das ist ein Krimi von Golden Harvest, hatten wir jüngst ja die Produktionsfirma natürlich rund um unseren Ausflug zur Todeskralle und all die Filme, die es da drumherum so gibt, erwähnt. Total kurios, das deutsche DVD-Label hat den Film so rausgebracht, dass vorne, also auf dem Cover, alles nach Bond-Sequel aussieht. Da steht drauf, Stoner im Geheimauftrag ihrer Majestät inklusive Promobild von George Lazenby in seiner Rolle als Bond. Obwohl er im Film in Wirklichkeit längst lange Haare und Schnauzer trägt. Das hat er ja im Anschluss an seinen Bond-Auftritt längere Zeit gemacht. Ja, ist so ein obskures Filmchen mit einem Stab aus Hongkong, sollte aber ursprünglich mal ein größeres Projekt mit, Bruce Lee werden. Es war nämlich eigentlich mal als Projekt für Bruce Lee nach Game of Death geplant. Also da haben wir ja so beim letzten Mal wirklich intensiv drüber gesprochen. Ja. Wir wissen alle, dazu kam es nicht mehr. Bruce Lee leider verstorben. Und dann wurde daraus ein kleineres Projekt mit George Lazenby. Und 75 ging es dann auch weiter in Sachen Hongkong. Da gab es nämlich den Film Der Mann von Hongkong. Also wieder mal ein Krimi. Es gibt einen Ermittler, es gibt einen Drogenboss. Allerdings ist Lazenby hier der bösartige Boss. Also verkehrte Welt. Und im Übrigen dieser Film jüngst bei Camera Obscura in einer sehr hochwertigen Blu-ray erschienen. Ich glaube, du hast sie schon, ne?
Ich habe sie schon. Mir wäre die Verpflichtung völlig durchgegangen, weil du hattest mich immer darauf hingewiesen und dann hast du mich da irgendwie so neugierig drauf gemacht, dass ich den dann tatsächlich kurz dann mal bestellt habe und habe auch einen netten Abend mit dem Film gehabt, muss ich sagen. Sehr unterhaltsam, kann man sich gut angucken. Die Screentime von George Lazenby ist ehrlicherweise überschaubar, hat jetzt nur wenigere Szenen, aber kann da durchaus dann Paroli bieten und dem Film so seinen Stempel aufdrücken, also sowohl für Lazenby-Fans als auch für sonstige Genre-Film-Fans durchaus ein Blick wert, ja.
Ja, es gab dann noch einen dritten Golden Harvest-Film, das war 1976 der Film Todeskommando Queensway. 1978 ist er aufgetreten in so einem B-Action-Film Der Einzelkämpfer, interessanterweise wieder ein Name hier, den wir in der letzten Folge vor unserer Staffelpause etwas ausführlicher besprochen haben, weil er auch in der Todeskralle mitspielt. Jim Kelly, da haben wir nämlich erzählt, dass Jim Kelly im Anschluss an die Todeskralle ja öfter mal so Filme gemacht hat, die so ein Crossover sind aus Blaxploitation und Martial Arts. Genau so ein Film ist es hier. Und George Lazenby hat eine Nebenrolle. Genauso wie im Übrigen Harold Sakata, der ist auch mit von der Partie und den kennen wir ja noch aus Goldfinger. Ja, 79 gab es noch Sign Check, ein Film von Peter Bogdanovich, der ist auch ein sehr prominenter Regisseur, ist vielleicht auch am ehesten nochmal ein Film, der sich so außerhalb der B-Movie-Action-Sparte bewegt für George Lazenby. Da hat er wohl gemerkt, eine kleinere Rolle. Und danach gab es auch eigentlich nur noch kleinere Filme, kleinere Rollen für George Lazenby. Und dann wollen wir ja auch jetzt gerade bei den Schauspielern immer so ein bisschen schwenken, auch nochmal auf die Figur, darüber auch so ein bisschen nochmal über den Film sprechen. Dann gehen wir gleich nochmal auf besondere Szenen ein und runden dann unsere Besprechung hier ab. Also, der James Bond von George Lazenby. Man kann ja sagen, so weitgehend, natürlich wegen seiner Optik, aber auch sonst entspricht der Lazenby Bond eigentlich dem Connery Bond, oder?
Ja, das kann man so sagen. Wenn man kurz drüber nachdenkt, liegt es vielleicht auch irgendwo nahe, weil man ja nur diese eine Vorlage hatte. Es gab eben bis dato nur diesen Connery Bond. Heute kann man sich ja, wenn man jetzt zum Beispiel über die Nachfolge von Daniel Craig denkt, sagt, woran orientiert man sich? Macht man es eher Connery? Geht man Richtung Moore, Brosnan oder knüpft man Daniel Craig an? Damals gab es eben nur den Connery Bond. Insofern lag es natürlich gerade für so einen Schauspielnovizen dann noch hinzukommend irgendwo nahe, sich dann daran zu orientieren. Und das hat ja auch den Anekdoten zufolge er ja in optischer Hinsicht schon gemacht, ne, indem er offenbar ja den gleichen Friseur aufgesucht hat, den Connerys Schneider konsultiert hat, aber wohl dann eben auch bei der Darstellung.
Genau, und wir haben ja eben schon gesagt, also eigentlich ist sein Bond nicht romantischer oder emotionaler, sondern es ist eigentlich das Drehbuch generell. Vielleicht hat es ihm nicht so geholfen, ne? Weil man dadurch dann irgendwie immer sagt, naja, okay, der ist so ein bisschen der emotionalere Bond, war vielleicht dann auch ein Einschnitt, der da nicht so hilfreich war, jetzt in den Kritiken. Dann kommt noch dazu, der läuft halt drehbuchbedingt da auch mit einem Kilt rum. Also es sind alles so Kleinigkeiten, die vielleicht so die Figur, wie man sie kennt, so ein bisschen entfremden, aber es gibt jetzt auch nicht so das neue Konzept, was spürbar ist. Ich finde, er macht seine Sache aber eigentlich gut so, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Also er kommt vom Werbespot und er macht das erstmal gut. Ja, was ich nochmal interessant fand, wenn man jetzt so darauf guckt, was kann man aus dem Film nochmal so an Details raussehen, wie sich James Bond verhält. Es war ja dann später so, angefangen bei Brosnan, bei Daniel Craig immer mehr, dass die Bond-Figur jetzt nicht nur ihre Aufträge angenommen hat und die nach Vorschrift ausgeführt hat, sondern es auch so Konflikte gab in der Selbstwahrnehmung, Agent, Geheimdienst. Und hier gibt es so kleine Nuancen, dass Bond auch erstmals nicht so ganz einverstanden scheint mit dem Secret Service. Also zwischenzeitlich möchte er ja mal den Dienst quittieren. Und er stimmt auch nicht zu, als die britische Regierung wohlgemerkt zwischenzeitlich ja vorschlägt, einen Deal mit Blofeld einzugehen. Also sich so ein Stück weit ergibt, ne? Und stattdessen führt er ja dann so eine Guerilla-Aktion durch mit dem Draco, mit dem er sich da verbündet. Und über die Figur sprechen wir ja gleich auch nochmal.
Stimmt, da nabelt er sich so ein bisschen ab. Eben auch wahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass er sich da eben im vorliegenden Film ja doch gewissermaßen unsterblich verliebt. Also das hätte er wahrscheinlich auch nicht in jedem Abenteuer gemacht, sondern wahrscheinlich auch vor diesem emotionalen Hintergrund. Und die Filmfigur Tracy, in die er sich hier verliebt, wird ja, wie schon erwähnt, von Diana Rigg verkörpert, die eben seinerzeit sehr populär war aufgrund ihrer Rolle der Emma Peel, der in Deutschland auch sogenannten Karate-Emma in der Serie mit Schirm, Charme und Melone. Da hat sie ein kongeniales Duo gebildet mit Patrick McNee. Die Reihe hat ja absoluten Kultstatus. Und ja, Patrick McNee, interessanterweise, hat es ja dann auch nochmal die Bond-Reihe geschafft, 1985 in dem Angesicht des Todes. Und, wo wir einmal dabei sind, wir haben ja im Film ja auch noch, kommen wir auch gleich noch zu, diese Patientinnen, ne, und unter denen ist Joanna Lumley. Und die wiederum hat später eine der Hauptrollen in der Nachfolgeserie The New Avengers, das war nochmal so eine Neuauflage, verkörpert. Und vor Diana Rigg hatten wir schon Honor Blackman in Goldfinger und die war ja wiederum die Vorgängerin von Diana Rigg in Mit Schirm, Charme und Melone. Also gibt es ganz interessante Verbindungen. Ja, vielleicht noch ganz kurz zu Diana Rigg. Was hat die sonst noch gemacht? Ein Film, der ins Auge springt. Mörder GmbH. Einmal wegen des Erscheinungsjahres 1969 und weil auch Tilly Savalas mit dabei war. Daneben auch Kurt Jürgens. Ganz interessanter Film eigentlich. Dann eigentlich so die Rolle, die für mich neben hier ihrer in diesem Bond-Film und natürlich in den Avengers am meisten in Erinnerung geblieben ist, und können wir vielleicht auch ansprechen, weil wir das Thema ja auch schon mal hatten, Poirot. Und da war sie in der Ustinov-Poirot, das Böse unter der Sonne, das Mordopfer, und hat das, finde ich, ganz, ganz famos gespielt, so ganz arrogant auftretend, also sich wirklich da als Mordopfer geradezu aufdrängend. Also schaue ich mir immer wieder auch wegen ihrer Darstellung gern an. In späten Jahren auch nochmal in der Erfolgszeit Game of Thrones aufgetreten und im Übrigen über die Jahre auch immer wieder große Erfolge am Theater und ist dann vor 4 Jahren verstorben. So viel zu ihr, dann leiten wir mal über zu ihrer Figur Tracy. Ist ja auch schon durchgekommen, sie ist eben eine Tochter aus reichem Hause, ne, die Tochter des Mafia-Bosses Draco und unternimmt da ja in der Präzise-Sequenz sogar auch einen Selbstmordversuch, also da ist im Gefühlsleben einiges durcheinander, kann man sagen.
Ja, absolut. Und sie ist ja auch für, um das mittlerweile ja etwas antiquierte Wort Bond-Girl zu nennen, da ist sie ja gerade für so einen 69er-Film schon ein sehr komplexer Charakter mit dem, was hier zu tun haben. Also generell scheint sie so potenziellen Partnern gerne vor den Kopf zu stoßen. Man lernt auch, sie bringt sich durchaus selbst in so demütigende Situationen, kann man sagen. Also spielt im Casino, verliert, hat dann gar kein Geld, um ihre Schulden zu begleichen und ja, bringt sich da wohlwissend in diese Situation. Und ja, Bond scheint für sie so eine Art Medizin zu sein, kann man sagen. Und er fühlt sich vielleicht aufgrund dieses komplexen Charakters auch besonders herausgefordert oder zeigt auch mehr Interesse als jetzt nur das körperliche Interesse, was wir ja oft erleben. Ich finde, es gibt eine sehr bemerkenswerte Szene, die das auch nochmal so zeigt. Da gibt es irgendwie so einen Konflikt und sie sagt, sie tun mir weh. Und er sagt, darauf kam es ihnen doch heute Abend an. Und das ist eben aufgrund ihres Verhaltens ja doch eine sehr treffende Bemerkung. Ja, was gibt es sonst so zu ihrer Backstory zu sagen? Also wie sich dann herausstellt, ihr Vater, das ist eben dieser Draco, der ist ja ein Kopf eines Verbrechersyndikats, aber ein sehr charismatischer Kopf. Die Mutter, so erfährt man am Rande, ist früh verstorben. Sie wuchs in einem Schweizer Internat auf und sie war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch schon mal verheiratet. Sie hat einen Ex-Mann und da klingt so durch, dass diese Ehe war wohl eine ziemliche Enttäuschung und dazu kommt noch, der ist auch schon verstorben.
Genau, so viel zu Tracy und dann leiten wir mal zu über unserem Bond-Bösewicht über und da wird ja gespielt von Telly Savalas, ja auch eine ganz interessante Gestalt, so der Unterhaltungsbranche kann man glaube ich schon sagen, also wenn man in die Filmografie schaut, fallen einem da viele Kriegsfilm-Klassiker mit Starbesetzung auf, ne? Zum einen das Dreckige Dutzend mit Lee Marvin 1967, Stoßtrupp Gold mit Clint Eastwood 1970, Flucht nach Athena mit Roger Moore unter anderem. Dann natürlich die Rolle, die man wahrscheinlich sogar in allererster Linie mit ihm verbindet, ist natürlich diejenige des Kojak, ne? Einsatz in Manhattan, absolute Kult-Krimiserie und eben ja seine bekannteste Rolle. Markenzeichen war natürlich zum einen dann der Lolli, auch wenn er, glaube ich, erst nach einigen Folgen kam und die immer wieder auftretende Bemerkung entzückend. Also da auch mal schon ganz, ganz charismatisch dabei. Und da bin ich noch auf einen ganz kuriosen Eintrag in der Filmografie gestoßen. Anfang der 90er Jahre hatte er wohl einen Gastauftritt in der RTL-TV-Serie Ein Schloss am Wörthersee mit Roy Black. Hätte man auch nicht unbedingt vermutet. Und auch noch ganz interessant, er war zeitweise auch sehr erfolgreich als Musiker. Hatte da mehrere große Hits, unter anderem das Lied If, also Platz 4 in den deutschen Singlecharts 1975 und das Lied Some Broken Hearts Never Meant, Platz 5, 1980. Und da kann man sich auch immer noch auf YouTube Videos zu angucken. Also
Wahnsinn, das hätte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also da hätte man mich irgendwie bei Jauch Millionenfrage irgendwie, welcher dieser Schauspieler hatte auch irgendwie Erfolge als Musiker, hätte ich nie im Leben Telly Savalas gesagt.
Nee, ich auch nicht, aber wenn man sieht und ihn so als Typ sich vorstellt, ist er ja nun mal auch sehr charismatisch. Insofern, dann wundert es einen irgendwo auch wieder nicht. Aber es ist teilweise, wenn man sich das anschaut, echt auch ein bisschen kurios. Also dieses If, das ist so kompletter Sprechgesang, so. Und bei dem, sowohl bei dem als auch bei dem anderen, ist er auch jeweils so mit Zigarette rauchend bei seinem Auftritt. Was natürlich heute auch kein Mensch mehr machen würde. Da, in der damaligen Zeit, wissen wir alle, da wurde in Talkshows auch geraucht. Aber, das ist so ganz, ganz witzig, wenn man sich das mal so anschaut. Und ich habe ja schon gesagt, extrem lässiger Typ und, er spielt hier auch einfach ungeheuer lässig und das ist vielleicht auch ein Stück weit so seine Persona gewesen. Also im Alte so auch gerade jetzt im Zuge der Dreharbeiten so ein bisschen der Ruf als Nachtschwärmer voraus soll da, wie man immer so schön sagt, die Nacht zum Tag gemacht haben und dann auch immer ja bis tief in die Nacht gepokert haben. Da musste wohl Harry Seltzman auch schon mal eingreifen, um da George Lazenby davor zu bewahren, dass er seinen Lohn direkt immer an Telly Savalas verzockt. Also ganz, ganz interessant. Ja, dann vielleicht zur Figur Blofeld. Und das ist ja auch nochmal, kann man im Grunde fast jetzt vergleichen zu James Bond sagen, was ist denn so sein Blofeld oder Telly Savalas' Blofeld? Weil da gibt es ja auch verschiedenste Interpretationen. Also was ja die Interpretationen erstmal gemein haben. Also die Rolle bleibt ja grundsätzlich erstmal gleich. Das ist der Chef von Spectre. Aber jetzt hier, was ist so die Besonderheit? Also er forscht im Bereich von Allergien. Das kennt man ja sonst jetzt aus den anderen Filmen auch nicht. Dann Wird auch noch hier besonders deutlich, wie er sich nach gesellschaftlicher Anerkennung sehnt. Er will ja unbedingt nachgewiesen haben, dass er von einem Adelsgeschlecht abstammt. Ja, das sind so ein paar Punkte, die man zu seiner Performance oder seiner Interpretation hier sagen kann. Ne?
Ja, und du hast ja gerade auch schon gesagt, Telly Savalas spielt immer so ungeheuer lässig. Und das überträgt sich eben auch auf sein Blofeld. Also er wirkt viel weniger militärisch als der Blofeld von Donald Pleasence, den wir ja in Man lebt nur zweimal gesehen haben. Er geht auch, finde ich, äußerst charmant. Also er auf Bond zu strahlt zwar immer eine gewisse Gefahr aus, aber durchaus charmant. Mag natürlich auch daran liegen, dass er Bond ja erstmal nicht erkennt in diesem Film. Das ist ja aus so einem kontinuierlichen Filmuniversum heraus nicht erklärbar, weil Bond und die Figur Blofeld haben sich ja bei Man lebt nur zweimal schon gesehen, hat aber den Grund, wir haben es eingangs erklärt, dass die Produktionsreihenfolge, die dann in den Filmen eben letztendlich zum Tragen kam, eine andere ist als in Romanen. Da hat das irgendwann nicht mehr so richtig ineinander gegriffen. Ja, also ich sehe ihn hier als Blofeld unglaublich gerne, auch wenn Donald Pleasence für mich so der Vorzeige-Blofeld bleibt, auch aufgrund dieses ikonischen Make-ups, was er da hat, dieses silbergraue Outfit, hat sich ja auch nochmal massiv eingeprägt durch die Austin Powers-Parodie, die sich sehr an diesem Blofeld orientiert. Aber hier fügt er sich, also Telly Savalas, sich sehr gut in den Film ein. Und dadurch, dass wir ja auch bei der Hauptfigur Bond einen Wechsel haben, ist das dann eigentlich auch eine nette Konsequenz, wie ich finde.
Ja, absolut. Vielleicht bei Donald Pleasence wieder auch wie so häufig dann so irgendwo der Nimbus, dass er eben der Erste war, der zumindest auf der Leinwand zu sehen war. Es gab ja in den vorherigen Filmen auch schon Blofelds, die aber verdeckt waren. Das spielt sicherlich auch nochmal mit rein, aber ich würde hier mit dir mitgehen, dass Savalas in den Film auf jeden Fall sehr, sehr gut passt. Dann kommen wir jetzt zu Gabriele Ferzetti, der den Draco spielt, also den Vater von Tracy. Da muss ich sagen, so vom Gesicht her kann er mir so durchaus auch aus anderen Filmen bekannt, wo ich hätte jetzt aber keinen einzigen Film nennen können, wo er mitgespielt hat, aber wenn man sich die Filmografie mal anschaut, da war doch der ein oder andere bekannte Film dabei, insbesondere spielen wir das Lied vom Tod, da hat er eine Nebenrolle, dann in dem Skandalfilm Der Nachtportier von 74 und ein Jahr später auch in der Dürrenmatt-Verfilmung Der Richter und sein Henker mit John Voight. Und ja, zur Figur haben wir ja schon ein bisschen was gesagt, er ist eben der Oberhaupt oder das Oberhaupt der korsischen Mafia und eben der Vater von Tracy und hat ja auch so ein bisschen in der Anbahnung der Beziehung auch durchaus seine Finger mit im Spiel, kann man sagen.
Ne? Ja, und ich meinte ja eben schon, ist auch eine charismatische Figur. Wenn man jetzt was Negatives über seine Figur sagen will, naja, also er bietet Bond jetzt erstmal grundsätzlich eine Mitgift von 1 Million Pfund in Gold dafür, dass Bond sich mit der Tracy verheiratet. Er weiß ja zu diesem Zeitpunkt nicht, dass da sich tatsächlich was entwickelt, was die 1 Million Pfund vielleicht gar nicht nötig macht. Und dadurch hat man schon so ein bisschen den Eindruck, er denkt erstmal so, ja, mit Geld kann ich mir immer eine Lösung erkaufen. Ja, das vielleicht so ein bisschen eine charakteristische Einordnung noch. Ansonsten fand ich noch interessant, dass er erwähnt, dass er von Spectre eher Personal abgeworben bekommt. Ne? Deswegen gibt der Bond vielleicht auch ganz gerne am Ende einen Hinweis. Es scheint also auch eine gewisse Konkurrenz zu geben zwischen seiner Organisation und Spectre. Und das muss ja bedeuten, dass er zumindest eine vielleicht nicht so große, aber doch annähernd große Organisation hat, also ein Verbrechersyndikat. Er wird aber ja scheinbar von den Briten geduldet oder konkret vor allem von Bond, der ja hier eine absolute Nähe auch zu ihm dann hat. Also das ist doch schon eigentlich ein bemerkenswerter Zustand.
Ja, absolut. Das schlägt ja auch dann noch relativ absurde Blüten. Kommen wir aber gleich später noch dazu bei der Hochzeit, ne, wo dann irgendwie dann auf einmal M sich dann auch angeregt mit ihm dann kurz unterhält und so. Man sich auch denkt, okay, auch interessant, dass sowas dann möglich ist. Aber ja, wenn man sich dann immer noch mal drüber nachdenkt, schon eine bemerkenswerte Bewandtnis, ja. Dann kommen wir zu Ilse Steppart, über die ja hier die immer bunt spielt. Über die haben wir schon mal in unserer Jerry Cotton-Folge Tod im roten Jaguar gesprochen. Was, finde ich, hier immer sehr, sehr deutlich wird, wenn man so auch so in die Making-ofs schaut und nochmal hier dies und jenes liest. Sie war wohl von Cast und Crew unheimlich anerkannt. Also man hört nur Positives, wurde als sehr angenehme und erfahrene Kollegin extrem geschätzt. Und was ich so noch ganz nett fand, das konnte man da in dem Museum auch ersehen, wo so ja Zeitzeugen berichteten, und da erzählte eben eine Tochter, glaube ich, eines Hoteliers, dass sie ihr wohl auch immer während der Dreharbeiten immer schön bei den Hausaufgaben geholfen hätte. Fand ich irgendwie noch so eine ganz nette Anekdote, genau. Ja, zur Figur, sie ist eben Handlanger von Blofeld, hat aber offensichtlich auch eine durchaus hervorgehobene Stellung, das sieht man immer da auch bei den Szenen auf Piz Gloria, wenn sie da irgendwie die anderen Angestellten da immer ja Kommandos gibt und sie so ein bisschen auch maßregelt, also sie ist da schon irgendwie so
zweite Kraft, ja, ne, in dem
zweite Kraft im Haus, genau, oder ja, kann man ja kurz, genau, so kann man sagen. Und klar, muss man sich sagen, sie wird natürlich irgendwie auf Ewigkeiten einen besonderen Platz im Bond-Universum haben, weil, und da muss man jetzt sagen, große Spoilerwarnung für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Ich denke, die allermeisten haben sie aber schon gesehen, deswegen kann man jetzt nach Aussprache dieser Warnung jetzt sagen, dass sie ja am Ende auch Tracy tötet, also sie ist quasi die Mörderin von James Bonds Frau, und klar, wie gesagt, damit bleibt man natürlich den Bond-Fans auf ewig im Gedächtnis, allein deswegen.
Ja, absolut, und damit wollen wir es auch schon fast belassen, aber wir wollen vielleicht den ein oder anderen Todesengel noch erwähnen, also das sind die ganzen, ja, Patientinnen oder wie will man sagen, also die ganzen sonstigen Bond-Girls, wenn man so will, gibt ja doch einige da, ne?
Ja, das ganz sicher, und auch einige irgendwo bekannte Gesichter, ne? Über Joanna Lumley haben wir eben schon kurz gesprochen, aber vielleicht als erstes Catherine Schell, die hier die Nancy spielt, über die haben wir schon mal bei den Panther-Filmen gesprochen, weil sie da ja in dem, glaube ich, von dir besonders geschätzten rosaroten Panther kehrt zurück mitwirkt, aber klar, als Edgar Wallace-Fans müssen wir natürlich auch noch erwähnen, dass sie in dem Film Das Verrätertor 1964 auch eine die weibliche Hauptrolle letztlich mit verkörpert hat. Und ganz interessant, das über Joanna Lumley haben wir schon gesprochen und ihre Mitwirkung in der späteren Avengers-Serie, aber wie die Kollegin Schell hat auch sie ihren Fußabdruck in der Pink Panther-Reihe nämlich hinterlassen. Und zwar in gleich zwei Filmen, nämlich Der rosarote Panther wird gejagt und Der Fluch des rosaroten Panthers. Wer unsere Folge zu dem Pink Panther gehört hat, wird wahrscheinlich wissen, das waren jetzt nicht die besten Filme der Reihe, aber auch hier wieder eine nette Verbindung.
Ja, und eine Sache muss ich noch erwähnen, aus deutscher Sicht und auch im Besonderen, weil du ja eben gesagt hast, wir sind Edgar Wallace-Fans. Die Mädels da haben ja alle so eine Länderzuordnung, ne? Und es gibt auch das German Girl, das fällt meistens so ein bisschen ja hinten runter, weil sie auch kaum Screentime hat, muss man sagen. Es gibt, glaube ich, eine Szene, sitzt Bond mal neben ihr, da ist sie ein bisschen im Fokus, aber sonst sieht man nicht so viel von ihr. Das ist Ingrid Back, das ist ein Model aus München, gäbe nicht besonders viele Filme aufzuzählen, in denen sie auftauchte. Sie ist aber in sehr kleiner Rolle auch in dem Edgar Wallace-Film Der Gorilla von Soho zu sehen.
Wunderbar, haben wir doch das Edgar Wallace-Kapitel auch nochmal bedient und können jetzt endlich zu den Szenen nochmal übergehen. Das ist ja auch immer so eine feste Rubrik bei uns, dass wir sagen, okay, viele Aspekte werden ja mal schon vorher abgefuscht, aber dann wollen wir uns es nicht nehmen lassen, nochmal auf besonders erörterungsbedürftige Szenen einzugehen. Und da muss man natürlich sagen, bei James Bond ist es im Grunde immer schon die erste Szene, die man sieht, die Prätitelsequenz, und die hat auch hier ein paar interessante Aspekte zu bieten. Klar, es wird ein neuer 007 eingeführt, und da ist auch die Art und Weise, wie das inszeniert wird, ja interessant, ne? Also man sieht zunächst ja nur Bond von hinten aus dem Wagen. Also man sieht, da sitzt Bond vorne. Dann sieht man nur die Mundwinkel Und ja.
Man hat, also man ist das Ganze so ein bisschen geheimnisvoll angegangen. Ne? Der Schauspieler, der eben hier das erste Mal Bond spielt, wird nicht gleich enttarnt. Und handwerklich muss man sagen, man merkt, da ist jemand mit Editing-Qualitäten am Werk. Also da gibt es so ein Close-up, da merkt man dann, um welche Figur handelt es sich eigentlich. Wir sehen aber noch nicht Lazenby. Das ist dann auch so ein bisschen der Höhepunkt dieser Prätitelsequenz, dass er sich dann so zeigt. Also das ist wirklich mit Sinn und Verstand aufgebaut. Ne?
Absolut. Also finde ich auch mal wieder bemerkenswertes Detail am Film. Und ja, damit ist die Prätitelsequenz ja noch gerade erst sozusagen angelaufen. Und das, was ja auch inzwischen dann schon zum guten Ton gehört, ist ja so eine Action-Szene dann auch innerhalb der Prätitelsequenz. Und da hat man sich auch wieder was Besonderes ausgedacht, nämlich eine Kampfszene im Wasser. Und da fällt mir immer wieder auf, dass die für die Zeit unheimlich schnell geschnitten ist, was das Ganze für den Zuschauer ja sehr intensiv wirken lässt. Hat man später bei dem Kampf im Hotelzimmer im Übrigen wieder. Es ist so ein bisschen auch so ein Markenzeichen. Da kommt vielleicht auch wieder der Cutter, ne, durch, Peter Hunt. Allerdings, und da muss ich jetzt wieder das von dir so gern benutzte Wort verbastelt verwenden. Ja, es gibt so ein paar Elemente, die sind eben verbastelt. Also da wird die eine oder andere Einstellung mit höherer Geschwindigkeit abgespult und was man sonst noch so im Trick im Zauberkasten hatte damals, genau.
Ja, also man gaukelt uns ja auch teilweise noch Nacht vor, man merkt aber, teilweise ist schon Sonne im Spiel, dann wird da mit Filtern gearbeitet. Also es ist nicht perfekt, aber es ist auch viel Gutes dabei, also so dieser Faustkampf in den Wellen, da hat man auch schöne Umschnitte von Nahaufnahmen zu so einer totalen, da ist dann noch so ein Ankerhaken im Bild. Also man hat sich schöne Gedanken gemacht und ja, wie du sagst, also spätestens dann, wenn Tracy da von dann zieht und abfährt, da hat man da irgendwie so auf Upspeed gedrückt und sich damit vielleicht für einen Moment nicht ganz geholfen.
Nee, zumindest im Rückblick. Also es hat man in ganz vielen Filmen, also da frage ich mich immer, ob das damals wirklich gut gewirkt hat oder einen positiven Effekt hatte. Also heute wirkt es immer ein bisschen seltsam. Naja, und dann gibt es noch einen interessanten Satz, den wir natürlich noch kurz sprechen müssen, am Ende der Prätitelsequenz. Als nämlich Tracy abhaut, sagt Bond so auch so halb in die Kamera, das wäre dem anderen nie passiert. Ne? Und das ist, wie ich immer wieder finde, so eine sehr gelungene, weil eben augenzwinkernde Einführung. Ne? So ja, man holt so ein bisschen den Zuschauer mit ins Boot, ne, und bezieht da klar Stellung, denn man weiß, in welcher Situation man ist. Man muss irgendwie einen neuen James Bond einführen, aber macht das eben, wie gesagt, so ein bisschen humoristisch aufgelockert. Und Hintergrund war wohl so, dass Lazenby diesen Satz wohl immer mal so während des Drehs gesagt haben soll, wenn ihm mal wieder was nicht geglückt ist oder weil sonst irgendwas nicht passierte, nach dem Motto, das wär eben bei Connery nicht passiert. Und
ja, er hat mal gesagt, die Leute hätten dann auch irgendwie so Sachen zu ihm gesagt nach dem Motto, ach, wieder ein Drehtag am Wochenende, das hätte Connery nie gemacht. Und dann hat er irgendwann daraus gemacht, das wäre dem anderen nie passiert.
Ja, und dann soll Hunt das irgendwann aufgegriffen haben, ne? Dass er dann gesagt hat, mein Gott, das hast du jetzt schon so oft gesagt, können wir das nicht vielleicht irgendwie gewinnbringend in den Film integrieren? Und das ist ja auch dann gelungen, ne? Kann man sagen.
Ja, also im Drehbuch stand noch, dass Bond zu sich selber sagt, this never happened before 007 und auch ohne diese vierte Wand so für einen Moment zu durchbrechen. Und er hat es dann eben gemünzt auf, das wäre dem anderen nie passiert. Und dann blickt er ja so ganz kurz auch in die Kamera. Also ich finde auch total charmante Einführung, weil es einerseits eben so augenzwinkernd ist, irgendwie so unterschwellig irgendwie nochmal diesen Wechsel reinbringt, aber ohne sich auch jetzt so unnötig darin zu verlieren. Also sage ich mal, in so einer B-Movie-Reihe hätte die Hauptfigur jetzt irgendwie wieder irgendeine Gesichtsoperation gehabt und dann wären da die Binden abgenommen worden und plötzlich ist ein anderes Gesicht und ja, so. Ne? Absolut, genau. Da hat man doch hier eine bessere Lösung gefunden.
Ja, absolut. Das definitiv. Was mir jetzt so beim Schauen des Films diesmal nochmal so gewahr oder so aufgefallen ist, ja doch auch eine ungewöhnliche Handlungsstruktur für einen Bond-Film. Haben wir, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, dass gerade die frühen Bond-Filme oft einen sehr klaren, gleichförmigen Ablauf haben. Und das ist hier anders, weil ja im ersten Akt geht es ja doch sehr um das Kennenlernen zwischen Bond und Tracy und so diese eigentliche Mission oder diese Konstellation Fall und Bösewicht, das spielt ja erstmal nur am Rande eine Rolle, ne? Und dann haben wir so einen zweiten Akt, Bond auf Piz Gloria, mit kleiner Unterbrechung. Da gerät wiederum dieser Handlungsaspekt mit Tracy irgendwie zeitweise gefühlt völlig in den Hintergrund. Da hat man locker, weiß nicht, eine Stunde und mehr, wo Tracy irgendwie gar keine Rolle spielt, ne? Das finde ich ganz interessant. Und dann eben der dritte Akt gewissermaßen Hochzeit und Ende. Also, ja, eben ganz andere Struktur als die anderen Filme.
Ja, und der Roman, hat man ja schon gesagt, der spielt ja eigentlich vor, man lebt nur zweimal. Und insofern erfährt man da auch, dass Bond so ein bisschen frustriert ist, da Blofeld nach dem Feuerball-Einsatz quasi abgetaucht ist und er auch seit langem keinen Ermittlungserfolg hat. Er urlaubt da in Frankreich statt wie hier im Film in Portugal. Und das spürt man im Film noch insofern, da gibt es so eine kurze Sequenz ganz zu Beginn mit Q, M und Moneypenny, in der das dann so zusammengefasst wird, dass im MI6 offenbar einfach gerade auch gar keiner weiß, wo sich Bond gerade aufhält. Und in der Folge muss Bond ja dann auch den Draht zu Draco aufnehmen, um überhaupt wieder zu Hinweisen zu kommen, wo Blofeld sich denn aufhält.
Ja, und das ist ja auch, wo du gerade Q erwähnst, ja auch eine der ganz wenigen Miniszenen, ne, wo Q überhaupt mal auftaucht. Später gibt es ja bei der Hochzeit noch eine Szene, weil er sonst so ein bisschen aufgrund dessen, was wir gesagt haben, Gadgets sind runtergefahren, ein Stück weit beschäftigungslos ist. Aber, was er gerade gesagt, im Film hat man sich für Portugal statt für Frankreich entschieden und da gibt es ja auch noch ganz schöne Szenen.
Genau, also man empfand wohl Portugal als, was den Filmmarkt betrifft, als ein bisschen weniger verbraucht. Es wird viel in Frankreich gedreht. Dann hat man gesagt, wir gehen jetzt mal nach Portugal. Wir sehen dann Szenen, in denen Bond da mit seinem Auto rumkurvt. Das ist ja diesmal nicht der DB5, sondern der Aston Martin DBS, auch ganz tolles Filmfahrzeug. Es kommt ja auch offensichtlich ohne große Gadgets aus. Ja, vielleicht ein paar Dinge in diesen Portugal-Szenen, was es da noch so zu erwähnen gibt. Die deutsche Tonspur hat wieder so ein gewisses Eigenleben. In der Originalfassung schaut Bond sich das Hotel an und sagt dann, "This will do me nicely." Das finde ich auch wieder so typisch deutsch, dass in der deutschen Synchronfassung an dieser Stelle zu hören ist, ah, das hat mir der Arzt verschrieben.
Ja, das ist tatsächlich auch ein Moment, wo ich wieder stutzen musste und hatte mir das tatsächlich auch sowas schon gedacht, aber es ist sehr cool, dass du das nochmal rausgesucht hast, ja.
Ja, und in der Folge kommt es eben dann zu dieser Szene, wo Tracy ihr Geld verspielt und Bond ist der ehrenvolle Retter, indem er sagt, Madame hat wohl vergessen, dass wir heute Abend Partner sind. Ja, sie sagt dann später darauf, warum sind Sie eigentlich so darauf versessen, mich zu retten? Und ja, Dialoge wie diese sind dann eben auch schon etwas, die so ein bisschen Tiefgang da reinbringen, obwohl das ja eigentlich sehr früh im Film ist und mit einer der ersten Dialoge, die eigentlich miteinander sprechen. Das funktioniert echt gut, wie man das so eingeführt hat. Sie findet dann wohl erstmal, dass er sich so ein bisschen ihre Zuneigung erkauft hat durch diese Rettungsaktion. Es geht um 20.000 France, aber wie er dann auch feststellt, sie reist dann ab und hat aber wohlgemerkt ihre Schulden voll bezahlt und dann gelangt Bond ja an das oder in das Headquarter von Draco, da wird er dann hin entführt, gibt so eine sehr gelungene kurze Fight-Sequenz, in denen er sich seinen Bewachern entledigt. Da gab es mal eine Kritik, die hat das mal so zusammengefasst. Die Schnitte sind hart wie Schläge. Muss man mal drauf achten, auf diesen Moment. Das ist wirklich, finde ich, sehr treffend formuliert. Da wurde ordentlich gebastelt, aber ich finde, es ist an dieser Stelle gar nicht mal verbastelt. Also schnelle Zooms, Soundeffekte, die, finde ich, ganz gut geglückt sind. Ja, und dann gibt es da eben die Besprechung zwischen Bond und Draco. Und ja, da fällt ja der Draco schon so ein bisschen mit der Tür ins Haus, indem er dann ja auf diese Fragen von Bond, der so darauf hinleitet, dass er wissen möchte, wo sich Blofeld aushält, dann sagt er dann, ja, Ihrer Majestät Secret Service würde ich es nicht verraten, aber vielleicht meinem Schwiegersohn. Also da geht dann im Prinzip, gehen dann diese Avancen von Draco los. Ne?
Ja, und da kann man vielleicht auch schon erahnen, wenn man es nicht sowieso schon vorher weiß, dass es auch sehr ins Private diesmal geht bei James Bond. Und zwar nicht ins Private, aber auf der dienstlichen Ebene gibt es auch noch ein paar ganz interessante neue Aspekte, die man von Bond zu sehen bekommt. Nämlich, man sieht mal Bond in seinem Büro, was man ja, glaube ich, sonst auch nicht zu sehen bekommt. Und da ist es so ganz nett, das hat man schon in der Titelsequenz, da spielt man ja auch so ein bisschen mit Zurückblickszenen, ne, auf vergangene Bond-Filme. Und das macht man hier auch wieder, indem man James Bond so nacheinander vom Tisch und aus den Schubladen so Gegenstände aus den vergangenen Filmen herausholen und ergreifen lässt. Und da wird dann so ganz unterschwellig auch die Musik aus den jeweiligen Filmen so angespielt. Und das finde ich auch nochmal eine sehr, sehr schöne Szene.
Ja, und zeigt auch einfach mal nochmal so den Erfolg der Serie, dass man beim Publikum auch so mehr oder weniger selbstverständlich voraussetzt, dass sie die anderen Filme schon gesehen haben und deswegen auch dieser Bezug deutlich
wird. Ja, und auch direkt diese Assoziationen dann haben, ne?
Ja, genau. Und was ich noch finde, was so ein kleines Kunststück für sich ist, zu dieser Phase, wo man dann nochmal beim MI6 ist, da gibt es so Momente, die treiben jetzt die Grundhandlung nicht so voran. Aber man hat so verschiedene Überraschungen und Plot-Twists aneinandergereiht. Die erste Überraschung ist nämlich, dass Bond kündigt oder kündigen will, da er nämlich beleidigt ist über eine zwischenzeitliche Abberufung von, also M entzieht ihm den Fall Blofeld sozusagen. Die zweite Überraschung ist dann, dass Moneypenny, die dann diese Kündigung von ihm notieren soll und M vorlegen soll, dass die zwar etwas notiert, aber stattdessen einfach ein Urlaubsgesuch aufschreibt. Und dann kommt noch ein Twist, denn nachdem Bond das Büro dann verlassen hat, wird dann klar, dass M eigentlich eingeweiht ist, also dass er mit Moneypenny schon abgesprochen hat, dass sie es so hindreht, dass sie ihm da den Urlaubsgesuch hingeschoben hat. Vielleicht, weil der sich nicht so die Blöße geben wollte, Bond dann um einen Verbleib zu bitten. Also man hat so ganz kleine, kurze Szenen mit viel Spaß fabriziert.
Ja, ist ja auch nochmal schön, dass man dann, wenn man einen neuen Bond hat, dann auch um die Randfiguren dann nochmal irgendwie sowas Besonderes schafft und das nicht nur so als weitere Mission zwischen vielen anderen erscheinen lässt. Und noch was für Bond extrem ungewöhnlich ist, zumindest auch zu der Zeit, aber ich glaube jetzt auch in den weiteren Filmen gab es das, glaube ich, zumindest erstmal nicht mehr, so eine Montagesequenz. Ist ja erstmal so ein Stilmittel, was man häufiger in Filmen vorfindet, aber James Bond irgendwie gefühlt totaler Fremdkörper. Und das Ganze wird dann ja untermalt von dem ja grandiosen Song We Have All the Time in the World von Louis Armstrong. Und da hat man dann eben sehr schön gestaltete kurze Sequenzen zwischen Bond und Tracy, die so ein bisschen gerafft gewissermaßen nacherzählen, wie dann aus ersten Sympathien dann irgendwie dann doch so eine Beziehung entstanden ist. Ne?
Ja, da reiht sich ein schönes Motiv an das nächste. Dann gibt es noch mal ein paar Szenen bei dem Advokaten Gumbold. Vielleicht gar nicht so spektakulär, aber wenn man mal so auf die Details achtet, unglaublich schöne Parallelmontage mit so einem Schnittrhythmus und einer Musik, die sich so langsam zuspitzt, weil Bond dann bei dem irgendwelche Unterlagen besorgen soll. Er muss das aber schaffen, bevor der zurückkommt. Und dann sieht man in so einer Parallelmontage, die Zeit wird knapp. Ganz schön gelöst. Und ja, dann geht es eben auf den von dir eben schon ausführlich beschriebenen Gipfel. Dann spielen sich die nächsten Szenen im Piz Gloria auf dem Gipfel ab, so wahrscheinlich. Da lernt Bond dann eben die Mädchen aus aller Welt kennen, die sich dann später als Todesengel entpuppen. Und da ist dann auch so ein bisschen Raum für diese schlüpfrigen Dialoge, die man ja in der Filmreihe auch gewohnt ist. Da durften dann die Autoren sozusagen ein bisschen frei drehen. Da gibt es also diese Lippenstift-Szene, in der ein Mädchen ihm ja heimlich ihre Zimmernummer auf den Oberschenkel notiert mit dem Lippenstift. Und die Kamera bleibt aber ist danach über dem Tisch. Und dann wird Bond gefragt, haben Sie was? Und er sagt, ach, nur eine kleine Versteifung. Dann sagt er nochmal, während er ihr ins Gesicht schaut, Sie haben aber einen einprägsamen Lippenstift. Also so dieses typische mit Dialogen ein bisschen schlüpfrig spielen. Und ja, so geht es ja dann auch so ein bisschen munter weiter, denn Bond besucht natürlich die Zimmer der Mädels zu nachtschlafender Zeit nochmal, und da wird dann auch nicht lange um den heißen Brei herumgeredet. Ich glaube, er will irgendwas so, er gibt so vor, dass man sich da irgendwie zu einem Buch bespricht, aber die Auserwählten sagen dann auch gleich, ach, können wir das nicht hinterher besprechen.
Ne? Genau, und ich finde, diese Szenen haben dann auch schon fast so eine Art Running-Gag-Charakter, ne? Weil sich da wirklich ein Besuch dieser Damen an den anderen sozusagen anreiht, und vom Ablauf ist es auch immer sehr ähnlich. Wie du sagst, es kommt dann irgendwann dieser Satz der Damen, können wir das nicht hinterher besprechen, und von Bonds Seite wiederholt sich auch der Aspekt, dass er dann immer sagt, so einerseits können ja eigentlich mit Frauen ja gar nicht so viel anfangen, aber dann immer, aber nur bei dir werde ich schwach, und dann geht es sozusagen in die Liebesszene über, und genau, das hat eben schon so eine Art Running-Gag-Charakter.
Genau, und es gibt ja tatsächlich einige Damen, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, vielleicht nicht ganz ein Dutzend, aber auf jeden Fall einige. Und ich fand es ganz amüsant, dass Peter Hunt im Nachhinein mal erzählt hat, dass er sich so ein bisschen sorgte, naja, wenn die alle da zusammen auf dem Berggipfel ausharren, und so war es ja wirklich, du kannst ja nicht mal eben weg, sondern das ganze Drehteam war ja bei diesen Aufnahmen sehr konzentriert eben an diesem Ort, von dem du erzählt hast. Und da sorgte er sich eben so ein bisschen, das könnte Zickereien geben unter denen. Das war aber unbegründet. Die suchten sich einen Zeitvertreib, aber einen ja gar nicht so abenteuerlichen, wie man vielleicht denken könnte. Und die Darstellerin der Ruby, die haben wir eben noch nicht erwähnt, die Angela Scolar, die sagte mal so schön, naja, die Kerle dachten, hier gibt es jede Menge scharfe Bräute, aber wir saßen alle nur da und häkelten. Also das war wohl so ein Ding, dass das Häkelzeug mitgebracht hatte, und dann haben die halt einfach irgendwie in den Drehpausen, die ja, wie wir wissen, auch öfter mal länger sein können, haben die alle gehäkelt da oben.
Ja, auch eine nette Anekdote.
Rund um diese Mädels stellt sich ja dann heraus, also der Hauptzweck ist eigentlich nicht, die zu heilen, sondern ein Virus zu verbreiten. Und da gibt es auch einen realen Bezug. 1966/67 kam es nämlich in England zu einem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche. Das waren mehrere tausend Höfe betroffen, das war in den Medien. Und insofern hat man das nochmal kurz eingebaut. Ich glaube, von Blofeld wird es irgendwie erwähnt, als habe er da auch schon irgendwie seine Finger im Spiel gehabt. Und im Roman ist das ja dann eben noch nicht enthalten. Da wird nämlich dann stattdessen auf eine frühere Geflügelpest referenziert. Also das so Kleinigkeiten am Rande, die aber vielleicht auch noch ganz interessant sind. Ja, dann geht es weiter mit waghalsigen Aktionen, nämlich dann möchte Bond von diesem Ort eben flüchten. Und das macht er eben, indem er dann über die Seilbahn entkommen möchte. Man muss sagen, die Seilbahn hatte in einer früheren Drehbuch oder hatte im Drehbuch erstmal eine sehr viel größere Rolle. Da sollte es nämlich am Ende einen großen Kampf in der Seilbahn geben. Das wurde aber interessanterweise geändert, weil im Film Agenten sterben einsam, der kam Ende 1968 raus, es deutliche Parallelen gab. Also da gibt es auch eine Bergfestung, da gibt es auch Schneeszenen, im Übrigen auch ein Film, der ganz fantastisch hier in unseren Podcast mal passen würde, vielleicht mal an anderer Stelle. Und da hat man also nicht abgeguckt, sondern da kam einfach zufällig, kam dieser Film mit ähnlichen Szenen letztendlich dem Plan hier zuvor und dann musste man umdisponieren und musste sich dann eben da noch was anderes einfallen lassen.
Ja, waghalsige Kletteraktionen gibt es rund um die Seilbahn, aber waghalsig sind dann auch die Skimanöver, die sich dann im weiteren Verlauf des Films zeigen und die sich ja auch, glaube ich, so jedem Bond-Fan so ins ultimative Gedächtnis irgendwie eingeprägt haben. Da gibt es ja so mehrere Sequenzen. Also einmal die erste Flucht quasi auch von Piz Gloria. Das ist eine relativ lange Ski-Action-Sequenz. Das wird dann nochmal unterbrochen durch dieses Wiedersehen mit Tracy, wo es dann ja zur Stalker-Szene kommt und diesem Heiratsantrag, der ja auch noch kommt. Ne? Haben wir noch gar nicht erwähnt. Das kommt ja auch noch zur Hochzeit natürlich oder nur am Rande zwischen James Bond und Tracy. Und dann kommt aber nochmal so eine Skisequenz und da gibt's dann noch vor allem so eine ja wahnsinnige Formationssequenz, finde ich, wo dieser Handlanger so eine Formation, dann ist das eben ganz von oben gefilmt. Also allgemein kann man vielleicht jetzt beide Skisequenzen so ein bisschen zusammen besprechen. Sind das, finde ich, total zeitlose, grandiose Aufnahmen.
Absolut. Also das sind sicherlich, was die Action betrifft, die besten Momente des Films. Gerade auch in Kombination mit dem Soundtrack von John Barry sind es für mich unvergessliche Szenen. Und da muss man sicherlich auch noch mal erwähnen John Glenn, der ja auch als Bond-Regisseur berühmt wurde, hier aber die Second-Unit-Regie hatte und der, soweit ich weiß, auch vielfach eben in diesen rund um diese Schneeszenen aktiv war. Und dann Willy Bogner, der ja beginnend mit diesem Film auch so eine gewisse Bond-Karriere hingelegt hat, weil wir wissen ja, gerade in der Moore-Ära gibt es dann auch nochmal ganz spektakuläre Schnee- und Skiszenen und da war Willy Bogner eben auch aktiv und ist hier irgendwie auf Skiern, die auch speziell waren, die hatten nämlich Kufen auf beiden Seiten, damit er vorwärts und rückwärts fahren konnte und ist dann mit einer Handkamera bepackt mit hohem Tempo da über die Hänge, die Abhänge hinuntergeschossen. Also er hat mal gesagt, er kam für 3 Wochen, blieb für 3 Monate, weil das natürlich auch alles ein bisschen länger gedauert hat, als man so dachte. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Also beeindruckende Szenen, die ja auch noch mal teilweise aus der Luft gefilmt sind. Da war es dann der Kameramann Johnny Jordan, der die Luftaufnahmen hergestellt hatte, in so einem Fallschirmgurt unter dem Hubschrauber hing. Klar, Drohnen gab es damals noch nicht, ne? Die würde man heute vielleicht einsetzen. Und da kann man sich gar nicht ausmalen, was das auch für Aufwände damals waren, wenn man das alles handwerklich hergestellt hat, ohne irgendwie CGI-Effekte. Also alleine die Dreharbeiten haben sich manchmal verzögert, weil man irgendwie erst die Helikopter enteisen musste. Und ich glaube, es waren am Ende ja auch viel mehr Drehtage, als man eigentlich mal geplant hatte. Aber wie gesagt, es hat sich gelohnt, weil das sind wirklich zeitlose Aufnahmen, ja.
Ja, absolut. Und eine weitere, wie ich finde, gelungene Sequenz ist dann die Befreiung von Tracy. Das ist ja gewissermaßen dann das Finale vorgezogen. Oder was zumindest die Story um das Piz Gloria angeht. Und da kommt, wenn ich das richtig sehe, auch zum ersten Mal eigentlich das Bond-Theme. Das hat man sich bis dahin aufgespart. Sonst hat man eben sehr viel auf dieses Thema des Films gesetzt, das ja auch in der Titelcredits kommt, immer mal zwischendurch, wie man es von John Barry kennt, in unterschiedlichen Abstufungen erscheint, aber dieses klassische James-Bond-Theme eben dann erst im Finale, dann aber wirklich auch mit Karacho, und dann gibt es ja auch so eine Szene, die auch immer, finde ich, so im Kopf bleibt, wie Bond dann bäuchlings über die Terrasse geleitet mit so einer Waffe. Ist auch total eigentlich unrealistisch so, aber ich finde es ein super Filmmoment irgendwie.
Ja, und dafür, dass da wirklich an dieser Stelle ja auch doch relativ viele Trickaufnahmen kombiniert sind, ne? Originalaufnahmen am Gipfel, bei näheren Einstellungen hast du Rückpro, dann gibt es mal so eine explodierende Attrappe, man erkennt es schon, wenn man genau hinguckt, aber das ist wirklich gut gemacht, also kann man nur vor dem Ergebnis den Hut ziehen. Und dann das Finale, was dann noch kommt, das ist nämlich dann der Ersatz gewesen für ein Finale, was in der Seilbahn spielt. Das ist das Duell, was es dann nochmal in der Bobbahn gibt. Und da vielleicht auch nochmal ein paar Worte, um so klar zu machen, was da für Aufwände und Begebenheiten im Hintergrund standen, die man vielleicht, ja, oder die man generell nicht auf dem Schirm hat, wenn man es mal so eben wegkonsumiert, was da zu sehen ist. Also das sind ja auch ganz spektakuläre Aufnahmen, und diese Bobbahn war eben sonst zu dem Zeitpunkt nicht in Betrieb. Man hat dann einfach da eine Motivmiete vereinbart, und die Produktion hat später mal gesagt, wir konnten dann einfach da auch machen, was wir wollten. Das hat man dann auch getan. Also halsbrecherische Dreharbeiten. Man hatte den Schweizer Bob-Piloten Franz Capus involviert. Der musste zwischenzeitlich mit Prellungen auch mal ins Krankenhaus geflogen werden. Dann hat man auch insgesamt 8 Wochen gedreht, einerseits, weil es immer mal wieder zu kleineren Unfällen kam, auf der anderen Seite aber auch so Geschichten, da denkt man so gar nicht dran, dass es teilweise ungewollte Drehpausen gab, wenn die Sonne zu stark schien, weil man dann zu viele Reflexionen auf dem Eis hatte, ne? Also doch immer wieder überraschend, was so alles passieren kann oder ja, was so alles beachtet werden muss bei so Dreharbeiten auch.
Absolut. Dann sind wir im Grunde ja in der Phase, wo man eigentlich denkt, okay, Blofeld ist gebannt, alles gut. Und dann kommt es eben zur eben schon erwähnten Hochzeit. Und die Szene ist mir jetzt nochmal aufgefallen, auch gar nicht so lang. Also es ist dann relativ schnell schon dann der Moment, wo Bond und Tracy sozusagen von der Hochzeitsgesellschaft davon fahren, und dann kommt es eben zur ja berühmt-berüchtigten Schlussszene des Films. Wie ich jetzt auch nochmal nachgelesen habe, war es ursprünglich auch mal so geplant, dass der Film dann schon mit der Hochzeit endet und man quasi die Szene, die jetzt noch folgt, dann quasi als Prätitelsequenz des Folgefilms nimmt, um da sozusagen so ein Cliffhanger, jedenfalls so eine Brücke zu bauen zwischen den Filmen. Nachdem George Lazenby dann klar war, dass Lazenby nicht weitermacht, hat man es dann wieder ans Ende des Films gesetzt. Und worum geht's überhaupt? Ich habe jetzt gesagt, in der Schlussszene ominös, was passiert? Ich habe es vorhin mal angedeutet. Es kommt dann eben dazu, dass Irma Bund, die auf der Rückbank des von Blofeld geführten Wagens, der eben doch überlebt hat, was man erst gar nicht denkt, sitzt und mit einer Maschinengewehrpistole Tracy tatsächlich erschießt.
Was ich hier noch zu den Dreharbeiten interessant fand, dass Hunt wohl Lazenby die Szene besonders oft wiederholen ließ. Und zwar einzig und allein deswegen, damit er zunehmend ein bisschen verzweifelter ist, weil er einfach so oft die Szene wiederholen muss. Aber mit dem Effekt, dass er dann auch verzweifelter wirkt. Und ich finde, das Ende ist ja auch echt gut gelungen. Also auch in seiner darstellerischen Leistung.
Ja, finde ich auch wieder absolut adäquat. Ist halt für Bond gerade zu der Zeit absolut ungewöhnlich. Man kennt es ja eigentlich auch zu der Zeit, gab es ja auch schon ein paar Filme, eigentlich immer so, ne, am Ende liegt Bond in den Armen des jeweiligen Bond-Girls des Films, ja, oder des Haupt-Bond-Girls des Films. Und hier wird der Zuschauer dann ja wirklich erstmal so richtig, ja, richtig gehend traurig und nachdenklich aus so einem Bond-Film entlassen. Und ja, wie gesagt, auch absolut eine neue Begebenheit. Und wir haben es ja hier und da jetzt schon über die Musik gesprochen. Ist ja bei uns auch mal ein wichtiges Kapitel. Und ich glaube, bei dem Film, angesichts der Bedeutung der Musik für den Film, müssen wir ja auch noch mal ein paar Worte fallen lassen. Ist ja zunächst erstmal ungewöhnlich, dass man in der Phase, wo man eigentlich schon so auch etabliert hatte, dass man in der Titelsequenz dann so einen Song hat, also ein gesungenes Lied, dann nochmal ein reines Instrumental gesetzt hat. Das hatte man ja im ersten Film Dr. No, aber eben in der Folge dann immer richtige gesungene Liedbeiträge. Hier wieder nur instrumental, da muss man allerdings sagen, dieses Team hat es eben auch absolut in sich. Ne? Das wird ja auch in den weiteren Szenen im Film immer mal wieder in leichten Abstufungen erneut präsentiert, in Variationen, aber ja, absolut gelungenes Thema. Und das hattest du ja auch mal die Gelegenheit, ja, live zu hören bei diesem 50-Jahre-Konzert. Ne?
Also das war ein Gänsehaut-Moment für mich. Auch, weil ich damit so eine ganz interessante persönliche Erinnerung verbinde. Ich war nämlich mal im Skiurlaub und auch damals gehörte dieser Film schon so zu meinen, auf jeden Fall im Bond-Universum, zu meinen Lieblingsfilmen, aber auch vielleicht generell durchaus ein absoluter Lieblingsfilm. Und ich hatte mir den Soundtrack auf so einem kleinen Player mitgenommen von John Barry und habe dann halt quasi den letzten Lift, den man noch nehmen konnte, abends so Sonnenuntergangsstimmung, habe ich den letzten Lift nochmal hochgenommen und habe so gewartet, bis sich langsam so, bis das Feld leer wird und bin dann also mit diesem Soundtrack im Ohr und Sonnenuntergang, weitgehend leere Skipisten, nochmal die letzte Abfahrt zum im Geheimdienst ihrer Majestät Soundtrack runtergefahren. Und das war schon Gänsehaut, muss
ich sagen. Ja, wo du das erwähnst, das habe ich eben gar nicht gesagt, aber das habe ich tatsächlich bei der Fahrt in der Seilbahn hoch zum Piz Gloria nämlich auch gemacht, um mich schon mal so ein bisschen in Stimmung zu bringen. Ja. Und das muss ich auch sagen, war schon ein schöner Moment, aber coole Geschichte noch dazu. Sehr schön. Und genau, also das Thema ist natürlich das eine große musikalische Stück, das andere ist der schon erwähnte Armstrong-Song und da war immer so eine Frage, die ich mich, glaube ich, schon seit jüngsten Bond-Fan-Tagen gestellt habe. Ich habe es ja gerade gesagt, eigentlich hat man zu der Phase immer Songs gehabt in der Titelsequenz und jetzt hat man noch diesen Louis Armstrong-Song. Warum hat man den nicht eigentlich in die Titelsequenz gepackt? War es vielleicht so, dass man dieses Thema hier zu im Geheimnis ihrer Majestät zu so einer Art Lazenby-Thema eventuell sogar machen wollte? Oder hat man gesagt, okay, es war wegen, weil ja dann relativ früh im Film diese Montageszene kommt, dann ist es gewissermaßen schon verbraucht. Man will das sieht jetzt auch nicht zweimal im Film abspielen. Und jetzt, ich habe das Einzige, was ich jetzt dazu gefunden habe, vielleicht hast du noch mehr Informationen, habe ich irgendwo so ein Zitat gelesen von John Barry, der meinte, der Song wäre zu schwer und deswegen als Titelsong nicht zu gebrauchen.
Ja, also so eine richtige Antwort auf die Frage, warum man es nicht nach vorne gepackt hat, habe ich auch nicht gefunden. Was so überliefert ist, wie es überhaupt zu dem Song kam. Und zwar gefiel wohl John Barry die letzte Zeile des Drehbuchs besonders gut. Und das war eben »We have all the time in the world«. In der englischen Originalfassung. Und dann hat eben Hal David einen Text dazu geschrieben und dann wurde das Ganze von Armstrong eingesungen und man entschied sich eben dafür, dass das die perfekte Untermalung für diese Montagesequenz ist. Aber warum man diese Entscheidung dann so getroffen hat, so richtig letztgültig gibt es da keinen Hinweis zu. Also ist mir zumindest nicht bekannt. Ja.
Nee, ich habe das auch nochmal geschaut und nichts Näheres gefunden. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist eine absolut zeitlose Ballade und das haben sich auch die Bonn-Produzenten jüngst nochmal gedacht, als man das eben in Keine Zeit zu sterben nochmal eingebaut hat. Hat mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen, will jetzt dieses Fass auch jetzt nicht wieder öffnen und bleibe sozusagen dabei. Zeitlose Ballade, wunderbar, kann man sich mal wieder anhören.
Super, dann wollen wir jetzt auch zum Ende kommen. In aller Kürze, das ist ja schon, glaube ich, so ein bisschen absehbar, wie unser Gesamtfazit ausfällt. Aber vielleicht sagen wir jeweils nochmal zwei, drei Sätze, was wir so unterm Strich dazu sagen. Dann ganz kurzer obligatorischer Hinweis zum Thema DVD Blu-ray. Bond-Updates generell zu dem Film-Franchise hatten wir immer mal mit eingebaut. Das können wir, glaube ich, auch diesmal aussparen. Es gibt schlicht noch nichts Neues. Man ist dabei, sich zu überlegen, was ist überhaupt das Grundkonzept von einem Bond in der Jetztzeit. Aber von wirklicher Pre-Production kann man noch nicht sprechen. Und damit nochmal zum Fazit. Was möchtest du nochmal abschließend formulieren?
Ja, also ich möchte vielleicht an erster Stelle nochmal rausstellen, dass mich wirklich so die Story immer wieder packt, eben weil sie auch so ein bisschen anders ist als die sonstigen und eben hier so als Ausreißer mir diese persönliche Note dann auch mal durchaus gefällt. Ne, ich habe ja auch nochmal gesagt, in Daniel Craig-Ära war mir das eben dann doch zu menschelnd und zu oft, aber hier mal so als Akzent außer der Reihe finde ich das wunderbar und es ist eben auch in dem Roman angelegt, ne, das muss man auch nochmal betonen. Dann haben wir auch schon gesagt, finde ich auch, dass George Lazenby sich erstaunlich wacker schlägt. Ich habe mir immer schon mal die Frage gestellt, ob er sozusagen auch dauerhaft funktioniert hätte oder ob er sozusagen jetzt hier in dem Kontext des Films einfach sehr gut funktioniert. Wird man nicht mehr kehren können. Wie gesagt, hier passt das alles für mich wunderbar. Ich habe auch schon gesagt, dass Telly Savalas sehr charismatisch spielt. Für mich sogar die beste Blofeld-Performance. Ilse Steppert ist eine erinnerungswürdige Handlangerin. Ein paar verbastelte Einstellungen, darüber kann man, denke ich, hinwegsehen. Auch dass so die Action ein bisschen runtergefahren ist, finde ich, im Sinne der Story geht gut auf. Also da ist auch nicht so, dass ich sage, boah, bei der Länge, da hätte ich jetzt noch ein, zwei mehr krachende Action-Szenen gebraucht. Alles wunderbar so. Und man muss einfach sagen, ich finde, dieser Schauplatz Piz Gloria in Verbindung mit dem Zeitgeist geben dem Film einfach so ein einmaliges Flair, was man in der Form auch einfach nicht mehr vorfindet innerhalb der Reihe. Und das ist letztlich auch der Grund, warum der Film immer so ein, ja doch, ganz heißer Kandidat für die Spitzenposition, so ein persönlichen Bond-Ranking ist, sagen wir mal, so ein Wettstreit, unter anderem eben auch mit Spion, der mich liebte, hatte ich ja bei der Besprechung damals auch schon gesagt, aber ja, absoluter Top-Beitrag der Reihe.
Ja, das ist, denke ich, völlig klar. Ich finde, der Film ist ausgesprochen glamourös. Also Luxus hast du bei Bond ja ganz viel drin, aber es ist selten so glamourös irgendwie wie hier. Ganz tolle Action, unvergessliche Momente, unvergleichlich atmosphärisch. Die Sache mit Lazenby generell ist natürlich so eine Sache. Also ich finde, er hat eine gute Leistung gezeigt. Es ist natürlich trotzdem so, dadurch, dass er in seiner Interpretation so nah an Sean Connery liegt, schwingt natürlich immer so mit, das ist nicht das Original. Ne? Das ist nicht sein Fehler, das kann man ihm als Newcomer überhaupt nicht anlasten. Aber das ist im Grundansatz des Filmes natürlich so ein bisschen ein ja, vermeintlicher, vielleicht auch ein Stück weit tatsächlicher Nachteil. Für mich ist es eigentlich der Bond-Lieblingsfilm. Ich würde trotzdem sagen, ich finde, das muss man immer so ein bisschen unterscheiden, Lieblingsfilm, bester Bond-Film. Also ich würde sagen, Goldfinger, und das haben wir in der Besprechung ja auch sehr herausgearbeitet, was diese Bond-Formel angeht, ganz entscheidend. Und deswegen würde ich auch sagen, vielleicht insgesamt von höherer Bedeutung, auch archetypischer. Aber atmosphärisch sehe ich durchaus für mich persönlich diesen Film noch davor.
Ja, also es ist, glaube ich, deutlich geworden, dass wir den Film allen, die ihn ja vielleicht sogar noch gar nicht gesehen haben, allerwärmstens empfehlen oder natürlich auch denjenigen, die ihn schon mal gesehen haben, den Film nochmal in den Player einzulegen. Und da wollen wir natürlich immer nochmal auf die Möglichkeiten hinweisen. Und da, das hätte ich jetzt fast schon im Fazit eigentlich anbringen können, gibt's eigentlich immer wieder so ein kleines Problem, das immer wieder aufkommt, wenn ich den Film schaue. Also DVD und Blu-ray gibt es halt von MGM Fox natürlich. Und da ist das Dilemma so ein Stück weit, in dem ich mich immer befinde, dass auf den aktuelleren Veröffentlichungen es eine Neusynchro einiger Szenen gibt, die damals zur Zeit der Kinoveröffentlichung gekürzt wurden. Und ich finde es geradezu verpierend eigentlich, wie stark die Stimmen auch von der Original-Synchro abweichen. Also das sind, glaube ich, an und für sich, das sind auch durchaus teilweise bekannte Sprecher, aber das ist irgendwie so verunglückt, finde ich. Und das reißt einen natürlich immer total raus, trübt das Sehvergnügen. Ich ich schwöre mir dann eigentlich auch fast bei jedem Gucken, beim nächsten Mal schaust du es im Original und denken mir dann aber immer wieder, ja, da wurde ja Lesen wie auch synchronisiert, also ist irgendwie auch nicht so ganz authentisch und schau dann im Endeffekt doch wieder die deutsche Fassung, ärgere mich. Und jedenfalls, ich habe dann eigentlich, oder möchte vielleicht auch an der Stelle nochmal den Wunsch äußern, oder es wäre einfach super, wenn man es mal schaffen würde. Gibt ja wahrscheinlich noch die eine oder andere Veröffentlichung, die nochmal kommt, UHD etc. Warum macht man es nicht mal so, dass man bei so einer Veröffentlichung, das gibt es ja auch bei sonstigen Filmen, dass man mehrere Fassungen zur Verfügung stellt, könnte man doch hier auch machen, dass man sagt, einmal die Kinofassung, die gibt's aktuell nur auf einer alten DVD der Special Edition, also ungefähr 20 Jahre alte Disc. Warum packt man die nicht noch als Zusatzfassung weiter dazu in entsprechend Ultra HD und zusätzlich zu der missglückten Langfassung, weil schlecht synchronisiert, warum nicht auch nochmal so eine Fassung, wo man sagt, wir untertiteln einfach die zusätzlichen Szenen, wie man es ja auch ganz oft macht. Also das wäre so mein persönlicher Wunsch und würde vielleicht dann dazu führen, dass der Film endgültig auf Platz 1 rangieren würde.
Ja, also das ist doppelt unglücklich, weil diese neu synchronisierten Passagen unpassend neu synchronisiert sind, aber ich gebe dir natürlich total recht, es wäre wünschenswert, dass man einfach nochmal die Wahl hat, welche Fassung schaut man sich dann an. Es ist halt leider schlicht so, dass MGM oder Fox im Endeffekt diese Veröffentlichung immer gleich für einen europäischen Markt produzieren. Ne? Also man merkt deutlich durch die verschiedenen Einstellungen, die man da treffen kann, dass das jetzt nicht extra für den deutschen Markt hergestellt ist und man dann vielleicht noch ein zusätzliches Bonbon in so einer Fassungsauswahl zur Verfügung stellen müsste. Aber hey, ich meine, das sind ja auch nicht wenige Leute, auch im deutschen Markt, die darauf Wert legen würden und diese Scheiben kaufen. Insofern, ja, wäre das absolut wünschenswert. Ich habe auch nach wie vor die Special Edition DVD noch zusätzlich aufgehoben. Ich glaube, ich habe den Film sogar dreimal, weil ich dann irgendwie, irgendwann kam da die Ultimate Edition auf DVD und dann die Blu-ray Kollektion und naja, das reicht dann vielleicht auch erstmal. Auch wenn es, glaube ich, noch ein Steelbook mal zwischenzeitlich gab, wo was sehr schick aussieht, weil dann irgendwie dieses Titel-Credit-Design da drauf ist. Aber das dann auch für diese Verpackung mit einem fürstlichen Preis. Gut, dann Haken hinter, Verabschiedung halte ich kurz. Glaube ich, schon lang geworden, aber bei diesem Film und zum Staffelstart auch in Ordnung. Nächstes Mal gibt's Dirty Harry. Ich sag Dankeschön dir für die gemeinsame Besprechung und Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Können Sie sich noch erinnern, wie Sie zu mir kamen? Wie Sie Podcasts verabscheuten? Aber das ist jetzt vorbei. Ich werde Ihnen sagen, was Sie zu tun haben. Sie werden auch die nächste Folge der Rückblende hören. Und nachdem Sie es getan haben, werden Sie alles vergessen, was ich Ihnen gesagt habe. Sie werden vergessen, was ich Ihnen gesagt habe. Sie werden vergessen. Sie werden vergessen. Sie werden vergessen.